Eigentlich wollte ich Bauer werden. Aber jetzt will ich Autohändler sein. Das ist das Auto. Das ist einfach geil. Auto ist Emotion. Ja. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Jeder hat am Ende zu dem Thema Mobilität eine Meinung. Und ich habe Ziel, wenn du an Auto denkst, dann denkst du erst an Paul oder an Rosier. Und das müssen wir über alle Kanäle irgendwie spielen und das auf einen ehrlichen, nahbaren Weg. Es gibt auch Autos, die ich selber auch schon durchgehandelt habe, die siebenstellig waren.
Also das würde ich jetzt ganz gerne wissen. Was hat ihr denn bitte verkauft, was siebenstellig war?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Paul Rosier. Von Rosier. Der Paul ist nämlich Autohändler. Ich wollte den Paul schon lange, lange bei uns im Podcast drin haben. Freue mich, dass jetzt nach einem knappen Jahr gepasst hat. Er ist Autohändler in vierter Generation. Autohändler sagt natürlich auch viel, viel zu wenig über das aus, was sie ohnehin machen. Sie machen das mit 1200 Mitarbeitern, erzeugen damit über 800 Millionen Euro Umsatz. Und der Paul erzählt uns, wie Autohandel damals stattgefunden hat, heute stattfindet und wie er den Autohandel in Deutschland in die Zukunft führen will. Herzlich willkommen, Paul.
Moin, Markus. Danke für die Einladung.
Ja, immer gern. Schön, dass du hier bist. Sag mal ein paar Worte zu dir.
Ja, moin. Wie du, lieber Markus, gesagt hast, Paul Rosier, vierte Generation bei uns im Familienunternehmen, sind fast 100 Jahre am deutschen Automobilmarkt zu Hause, 1927 gegründet, dementsprechend 2027 die 100 Jahre voll.
Lädst du mich ein?
Du bist dabei, ja, natürlich. Okay, sehr gut. Die anderen Jungs von uns auch. Also haben wir eine schöne Sause dann, ja. Wir betreiben die Marken mit den Marken Mercedes-Benz, Audi, VW, Peugeot, Smart, Maxus und Fuso, jetzt neuerdings auch die Zweiradmarke Vespa an 22 Standorten bzw. Betrieben in der Mitte von Deutschland. Wir fangen an vom Sauerland, da ist auch unsere Homebase, unser Headquarter. Wir sind gegründet in Menden und fangen dann an über Sauerland, über das Paderborner Land, die Region Braunschweig-Harz, Stendal hier vor Berlin, sage ich mal, vor den Toren Berlin, über Magdeburg und auf Sylt. Da ist unsere Unternehmensgruppe zu Hause und wir sind da echt stolz drauf, dass ich das jetzt in vierter Generation bei uns in der Geschäftsführung begleiten darf.
Und nur um das mal einzuordnen, man kann schon sagen, ihr seid einer der größten Autohändler der Republik.
Wir gehören auf jeden Fall zu den größten Betrieben. Mittlerweile gibt es ganz viele Fusionen, wo wir vielleicht gleich ja nochmal drüber sprechen. Mhm. Also es sind ganz viele Neuordnungen, es werden gerade viele M&A-Prozesse gestartet oder auch gerade in Transaktionen überführt. Und da ordnet sich viel, aber wir gehören auf jeden Fall zu den größeren, ja.
Okay. Vierte Generation heißt ja auch Unternehmerhaushalt. Das heißt, du bist mit allem, was man so an Autohandels-DNA haben kann, aufgewachsen.
Seit Minute eins, ja. Ich kenne nichts anderes, muss man so sagen, ja. Wir sind ein typisches Familienbetrieb. Wird von meinem Vater in dritter Generation geführt. Mhm. Dementsprechend war mein Opa in zweiter Generation das Unternehmen auch schon geführt und mein Uropa gegründet. Es sind noch weitere Familienmitglieder bei uns in der Unternehmung, teilweise in der Geschäftsführung oder auch in der erweiterten Geschäftsführung tätig und typisch, wie man sich's vorstellt, im Mittelstand.
Und die haben wirklich, also alle haben Autos gehandelt. Die haben nicht den Geschäftszweck dreimal umgestellt und gepivotet. Immer Autos.
Ja, wir haben ganz früher mal angefangen, 1927. Da hatten wir eine Tankstelle, einen kleinen Servicebetrieb, auch mal einen Kran-Service. Aber grundsätzlich hat es relativ früh dann mit dem Verkauf und dem Service immer gepaart stattgefunden. Auch mal ganz am Anfang die Marke DKW, also Motorräder. Aber relativ schnell ist es dann über Horch und Audi dann auch in den Automobilhandel gegangen, dass wir jetzt sagen können, unsere stärksten Marken sind Mercedes-Benz, Audi und VW. Und das Markenportfolio drumherum, das ist dann praktisch die Ergänzung zu dem, was wir als Rosier-Marke als Versprechen herausgeben möchten.
Du bist ja quasi schon von Kindesbeinen an, warst du Teil dieses Betriebes, bist ja wahrscheinlich auch rumgeflitzt und alles andere, musstest in den Ferien, warst du bestimmt auch gezwungen, da zu arbeiten für wenig Geld.
Gezwungen, ja.
Ja, das kennen wir schon von anderen.
Auch,
Das scheint eine gute Ausbildung zu sein. Ich muss mal überlegen, wie ich mit meinen
Kindern bin ja Autoschubser aus Leidenschaft. Also ich durfte auch schon mit 12 Autos verkaufen. Ich durfte dann vielleicht nicht vertragsfertig machen, aber beraten und so weiter, wenn man so ein geiles Produkt zusammenarbeitet, das durfte ich schon früh.
Dein Vater ist so clever. Einfach den Sohn rausschicken.
Einfach 12 direkt schön. Die 12 raus.
Ey, gucken Sie mal, der haut sich ja nicht übers Ohr. Der ist ja erst 12. Ja. Unterschreiben Sie das Ding. Das ist wahrscheinlich schlechtes Geschäft für mich.
Kann ich verarscht den? Nein, natürlich nicht.
und hast du aber die ganze, also hast du studiert, Ausbildung? Wie ist es gelaufen?
Genau, ganz normal erstmal in der Stadt bei uns geblieben, zur normalen schulischen Ausbildung. Und dann bin ich übergegangen, bei uns auch in der Region zu studieren. Ein Jahr davon auch im Ausland. Und dann bin ich tatsächlich direkt bei uns ins Unternehmen eingestiegen.
Da hattest du auch Bock drauf.
Ich fand das total geil. Und ich habe mir mal gesagt, natürlich gibt es den Weg und den kann ich auch total nachvollziehen und tut, glaube ich, keinem weh, auch nochmal andere Unternehmen zu sehen. Aber unsere Branche aus meiner Sicht verändert sich so unglaublich schnell, rasend schnell, dass viele Dinge, die ich sag mal, über Jahrzehnte hinweg immer gleich waren, sich auch gerade in der Zeit um 2020 so stark geändert haben. Dann kam noch das Thema Corona dazu. Also hat sich das Geschäftsmodell nochmal komplett geändert. Und in dem Zusammenhang, auch mit Corona natürlich der Entscheidung gepaart, bin ich dann direkt ins Familienunternehmen eingestiegen und dann natürlich erstmal typisch Projekte, Projektmanagement und verschiedene Dinge umgesetzt.
Ja, Mobilität hat sich auch krass verändert. Also bei euch in Menden wahrscheinlich etwas langsamer als bei uns in Berlin, fairerweise. Also ne, diese ganzen Car-Ride-Share-Modelle und alles, was es da so gibt. Aber es ist ja schon so, da geht es immer relativ schnell voran. Dann gibt es auch einzelne Hersteller, die natürlich auch ein grundlegendes Interesse daran haben, den Vertriebsweg anders zu gestalten, ein bisschen mehr selber zu besetzen, Auto konfigurieren, direkt bestellen, mit PayPal bezahlen, keine Ahnung, wo die Gedanken da hingehen. Aber ihr seid ja am Ende des Tages der Middleman, ein Vertriebsweg. Seid ja, wie ich rausgehört habe, extrem gut aufgestellt. Ich dachte immer, dass ein Autohändler eigentlich sehr auf eine Marke erpicht ist, aber vielleicht einen exklusiven Vertrag hat. Ihr habt so viele Marken unter einem Dach. Das geht auch alles und es wird auch akzeptiert.
Ja. Also wir sind ja historisch gewachsener Mehrmarkenhändler. Also
Audi
ist ja,
Horch, hast du gesagt, war euer Start?
Genau, über die Schiene sind wir gestartet. Mittlerweile seit 70 oder 80 Jahren auch Mercedes-Benz-Händler. Wir versuchen ja eine Geschichte mit unserem Markenportfolio zu erzählen. Wir fangen erstmal mit der Marke Rosier an, die wir voranstellen. Und darunter haben wir die Marken eben Mercedes-Benz, Audi, VW, Peugeot, Smart. Du kannst einmal damit anfangen, dass du mit der Marke wachsen willst. Du könntest in der Rosier-Welt mit jetzt neuerdings Vespa anfangen, vielleicht mit 16 deine 45er oder noch früher kannst du ja mit 15, glaube ich, ja schon fahren. Dann gehst du auch vielleicht auf ein Peugeot, je nach wie weit du im Leben stehst oder was dir auch wichtig ist, gehst du dann vielleicht auf einen VW, auf einen Audi, auf einen Mercedes. Für uns ist aber auch das Flottensegment sondern sehr wichtig.
Also Geschäftskunden.
Da in dem Fall. Auch große Flottenkunden, also Großkunden mit mehreren hunderter Fuhrparks, wo wir sagen, da kommst du häufig mit nur einem Produkt nicht in die komplette Liefergemeinschaft oder in die Belieferung von allen Facetten des Geschäfts. Zum einen kann man ja sagen, man hat nicht nur PKW, sondern auch Transporter und LKW, was wir komplett bedienen, auch den Schwerlastbereich. Aber natürlich auch im Markenbereich hast du das Thema Außendienst, hast das Thema Innendienst. Wer ist eigentlich dienstwagenberechtigt? Und da ist es sicherlich vom Vorteil, auch das Markenportfolio zu stärken. Und noch eins, ich glaube sogar, dass eine gewisse, wenn Marken nebeneinander sind, grundsätzlich, das ist ja auch die These, warum in vielen Städten die Autohändler an einer Straße sind. Ich glaube ja nicht, dass Konkurrenz zwischen den Marken auch immer so negativ ist, sondern kann auch das Geschäft beleben. Und wenn wir sogar die Marke Rosier da drüber setzen, dann ist es, glaube ich, weil wir dann die Synergien komplett zusammenhalten, sehr positiv für uns.
Ich wollte gerade sagen, ihr schafft ja eine Kundenwelt. Der Kunde ist Rosier-Kunde, nicht VW. Oder Mercedes-Kunde ist euer Kunde. Und je nachdem, in welcher Phase seines Lebens er ist, wie das Unternehmen aufgestellt ist, mit welcher Marke er irgendwie eine Identität verbindet oder schaffen möchte, da könnt ihr halt sehr breit bedienen.
So ist das Ziel, ja.
Wie verdient man, ich habe euch ja als Autohändler tituliert, das ist natürlich falsch, wie verdient ihr oder an welchen Stellen verdient ihr Geld? Ne? Was sind so die einzelnen Profit-Center, die ihr in Summe so betreibt?
Ja, das ist ganz interessant. Also, weil normal ist ja Autohändler, Handel, was ich auch gesagt habe, ich bin Autoschubser, finde ich natürlich auch geil, irgendein Auto jemandem verkaufen. Aber wenn man das dann mal durchgeht, den Prozess, irgendwann kommt ja ein Kunde bei uns in die Organisation und am einfachsten ist es an dem Thema Autokauf, weil wir darüber gerade gesprochen haben, zu starten. Und der Autokauf ist der Startpunkt. Dann geht das Thema ja los, was Aftersales angeht. Im Aftersales, das lässt sich aufteilen in mehrere Geschäftsfelder. Aftersales, also Service. Wir haben das Thema normale Werkstatt, Reparatur. Wir haben aber auch das Thema Teile und Teilehandelsgeschäft, was theoretisch ja ein eigenes Profit Center sein könnte oder ist natürlich auch bei uns.
Das heißt aber, Autoteile verkauft ihr, also sowohl der Endkunde hat einen Unfall, ihr müsst die Teile selber einkaufen, verbaut die, aber auch als Werkstatt kann ich bei euch anrufen, ihr bedient auch Werkstättenfreie.
Genau, wir beliefern auch teilweise bis zu dreimal täglich externe Werkstätten, die wir dann mit unseren eigenen Touren, mit den Teilen, OEM-Teilen dann beliefern.
Okay, ihr habt eigene Logistik auch dahinter.
Eigene Logistik, teilweise eingekauft, teilweise eigene, aber grundsätzlich beliefern wir die dann, unsere Kunden dann am Ende. Und wir beliefern, genauso wie wir eine externe Werkstatt beliefern, beliefern wir unsere eigenen Werkstätten. Und da wird dann das Auto unserer Markenwelten dann repariert und fertiggestellt. Dazu kommt noch ein weiterer Geschäftsbereich im Servicebereich, das ist das Thema Lack und Karosserie, Schadensinstandsetzung, was auch echt spannend ist, weil da siehst du ja endlich mal, so wie sind so ein Produzierender neuen Gewerbe. Also da kommt ein Schrotter, also ein richtiger Frontschaden rein. Also das Auto, denkst du, das kann nie wieder so sein wie vorher. Und dann wirklich mitziehen und brechen und biegen, wird dann da wirklich ein komplett neues Auto aufgebaut, gegebenenfalls. Und das macht echt Spaß, weil da siehst du tatsächlich bei so einem Ölwechsel, da siehst du ja von außen nichts. Aber beim Fronttreffer, da ist das schon echt spannend. Und also ich finde Service total geil. Also das macht also das total Spaß, der Prozess dahinter.
Neuwagen, Gebrauchtwagen, Service, Teilehandel, dann die ganze Fuhrparkmanagement, Flottenmanagement, kommt ja irgendwie auch noch dazu.
Ja. Ja, und dann ist ja, das ist jetzt ja das Rudimentäre oben drüber. Und dann kommt es, pro Markenwelt ist es unterschiedlich.
Genau.
Und Gebrauchtwagen wird noch unterschieden. Das Gebrauchtwagen-Pkw-Geschäft ist ein komplett anderes als das Gebrauchtwagen-Transporter- oder Nutzfahrzeuggeschäft.
Warum?
Also, weil die Kundengruppen zum einen total anders sind, weil das Produkt im Gebrauchtwagensegment natürlich am Ende 4 Räder hat und irgendwie Nutzen hat, aber wahrscheinlich auch von dem Anspruch des Folgekunden einen ganz anderen hat.
Auch Emotionen.
Emotionen, genauso. Ne? Ja. Servicegedanken drumherum, was und Thema Innenausbauten bei Nutzfahrzeugen, ganz wichtiges Thema. Wir haben es ja auch gemeinsam mal durch. Also das macht echt Spaß, weil es so facettenreich ist und theoretisch ja jedes Geschäftsfeld auch für sich alleine laufen könnte. Natürlich macht ein Neuwagenvertrieb ohne Service wenig Sinn, würde theoretisch aber gehen. Und deswegen ist es ist so facettenreich. Wir haben auch Geschäftsfelder, wie sie sich auch über die Zeit entwickeln, kommen wir immer wieder drauf. Also das Teilehandelsgeschäft, wir haben natürlich immer Teile bei uns in den Werkstätten vertrieben, haben dann irgendwann angefangen, Teile an fremde Werkstätten, vielleicht für einen Lebenszyklus 2, 3, 4, also nach hinten raus, ältere Autos und so weiter, wo vielleicht die Hemmschwelle auch hoch ist, was ich mir nicht wünsche, aber teilweise ja ist, bei uns in die Werkstätten zu kommen. Dafür gibt es ja dann auch die freien Werkstätten am Markt, die auch eine tolle Performance dann machen, kundendienlich sind. Aber ein drittes Geschäftsfeld haben wir gerade auch im Teilesegment die letzten 3 Jahre hochskaliert, das ist unser Teile-Online-Shop. Wo du mit so einem Teile-Online-Shop, der ist dann Richtung B2C, also wir liefern aktiv Teile raus. Wir haben da im Moment so 100 Lieferungen tatsächlich am Tag, die Richtung Endkunde rausgehen.
Krass.
Also das macht, ist richtig toll, ist wie ein Startup gegründet bei uns in der eigenen Einheit, hat sich einer richtig, unser Marketingleiter in dem Fall, richtig auf das Thema draufgesetzt und muss Leute haben, die dafür brennen. Und über so ein Thema Online bzw. B2C, wo du sonst immer nur Autos Richtung B2C verkauft hast und natürlich eine Service-Dienstleistung im After-Sales, hast du im Teilhandelsgeschäft nochmal erweitertes Wissen über den Kunden bekommen. Also einen weiteren Touchpoint, den ein Autohandel dann irgendwie dann nochmal interessanter macht.
Also das sind alles eigene Profit Center?
Ja.
Wenn ihr selber Teile in euren Niederlassungen bestellt, müssen die auch bei dem Profit Center Teile bestellen. Wenn ihr nach externen Werkstätten liefert, das auch. Die müssen alle in sich geschlossen als Profit Center funktionieren.
Ob die dann immer dann angesteuert werden wie eine komplett externe Organisation, aber nach intern ist alles komplett trackbar und dann auch natürlich pro Niederlassung, pro Standort, pro Marke, alles darstellbar.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel, denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Carlsquare, ins Spiel. Carlsquare ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mia Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Carlsquare immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Carlsquare, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Carlsquare heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Wie funktioniert Autohandel in Kombination mit quasi dem Hersteller? Müsst ihr euch die Ware, ich kenn's ja, du bist Foodlocker. Mhm. Foodlocker kriegt von Adidas den Adidas Samba und die müssen die in allen verschiedenen Größen, verschiedenen Stückzahlen und Farben abnehmen. Ja. Das ist eine Herstellervorgabe.
Ja.
Das heißt, die nehmen die sich in die eigenen Bücher, keine Kommissionsware, mhm. sondern die müssen die kaufen. Ist das im Autohandel auch immer so? Also habt ihr damit ein unheimlich hohes Anlagevermögen, weil mhm. alle Autos, die bei euch stehen, von euch bezahlt worden sind? Oder ist es schon so, dass zum Beispiel Mercedes sagt, nein, die Autos gehören euch nicht, die sind bei uns versichert und so weiter und so weiter. Erst wenn ihr verkauft, gibt es dafür eine Provision Feierabend.
Mhm. Also ist total unterschiedlich. Also historisch
pro Hersteller,
okay. ja. Also das macht auch die Komplexität nochmal mhm. aus in der Ansteuerung, in der Planung. Historisch ist es so typisch, du hast ein Handelsware, es ist Handels, du kaufst das Auto ein
ja.
beim Hersteller, am Ende wie auch ein Gebrauchtwagen und du hast deine Marge in dem Auto und du gibst alles von der Marge ab oder noch mehr, als du eigentlich hast oder wie auch immer, wie es dir und deinem Geschäftsmodell dann gerade passt. Das sind auch Thema Handelsgeschäft, machen noch viele Marken so. Also da sind wir in der vollen Verantwortung. Das Auto so attraktiv, also die Grundprovision ist dann klar und wie viel Mitgewerbe und so weiter. Es gibt noch Leistungskomponenten logischerweise mhm. nach Abnahme, wie wir es auch mit jedem unserer Mitarbeiter am Ende ja auch machen, macht dann der Konzern dann auch mit uns als Händler.
Also ist auch wirklich, der Konzern bonifiziert auch, wenn ihr von einem Modell besonders viel in den Markt bringt, je nachdem wie der Konzern auch selber aussteuern möchte.
Hunderttausende Möglichkeiten, ob es jetzt auf ein Modell ist genau. oder eine Modellkategorie
Umsatz.
Oder wie auch immer. Aber es gibt klar animative Leistungskomponenten, mhm. Die irgendwie stattfinden. Und dann gibt es wieder, das ist das normale Handelsmodell und dann gibt es wieder verschiedene andere Vertriebsmöglichkeiten, wie beispielsweise das Agenturmodell. Auf gut Deutsch gesagt ist das ist das, was Mercedes im Moment macht, mhm. wo wir auch zugesprochen haben. Das heißt ja so viel wie die Leistung des Händlers muss überzeugen, dass das Produkt gekauft wird, denn der Preis ist nicht mehr der Unterschied zwischen den Händlern und es gibt einen Preis in ganz Deutschland, der für die Kundengruppe, die ausgewählt ist, gleich ist, weil davon ausgegangen wird, dass der Preis so, wie er ist, richtig ist, um eine Transaktion durchzuführen.
Der Hersteller bestimmt den Preis.
Der Hersteller bestimmt den Preis, aber für alle gleich.
Genau.
Und damit du bitte bei mir das Auto kaufst, müssen wir einfach den besten Service. Und das ist, finde ich, total kundendienlich, weil wir können euch als Kunden nur gewinnen, wenn wir den besten Service bieten und einen besseren als ein anderer Händler und möglichst auch als eine andere Marke, um dann gegebenenfalls auch einen Euro-Preisunterschied, so positiv wie auch negativ, dann auszugleichen.
Ja, Moment, aber lass mal kurz drüber reden.
Ja,
das heißt, ich komme zu euch oder gehe zu einem anderen Mercedes-Händler und mhm. konfiguriere mir da ein schönes Auto.
Mhm.
Das kostet bei euch auf beiden Konfiguratoren natürlich dasselbe, weil den Konfigurator ja. stellt Mercedes-Benz.
Ja.
Und das Einzige, wo du mir entgegenkommen kannst, ist, dass du vielleicht für das Auto noch ein paar Winterreifen rumliegen kannst, die mir draufgeben kannst.
Auch nicht.
Also verboten.
Ja.
ja. Von eurer Marge dürft ihr mir auch nichts abgeben.
Ja.
Okay, das heißt, ihr könnt es wirklich nur über Service machen.
Wir können das über unseren Service, über unsere Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen auch weg von der reinen Preisargumentation, sondern auf die Leistungsebene fragen, weil immer davon auszugehen ist, dass, oder nicht immer, sondern es ist davon auszugehen, dass wir versuchen müssen, auf die Leistung des jeweiligen Produktes, was ja definitiv da ist, Mercedes ist eine Top-Marke, darauf zu achten. Und wir gehen auch davon aus, dass das grundsätzliche Preisgefüge ja immer im Rahmen sein muss, mhm. weil ohne einen richtigen Transaktionspreis wird ein Sale nicht stattfinden. Und das klappt gut und wir sind damit, also grundsätzlich mit dem Agenturmodell, muss ich sagen, sehr zufrieden, weil es ja auch, ich sag mal, Verantwortung aus der Organisation in Richtung Anlagevermögen, Bestandsfinanzierung und so weiter dann nimmt.
Ich muss noch so ein paar Fragen, muss ich unbedingt loswerden. Wenn ich hier schon mal jemanden habe, der den ganzen Tag mit Autos verbringt, dann muss ich ein paar richtig doofe Fragen stellen. Und die musst du mir auch nicht auf die Zahl genau beantworten, aber ihr habt ja mal gesagt, ihr bringt so zwischen 15.000 und 20.000 Autos im Jahr in den Verkehr, das ist ja eine ganze ja. Menge. Da würde mich ja so ein paar Fragen interessieren. Erstens, Diesel, Benziner, Elektro. Wie ja. ist so aktuell die ungefähre Verteilung? Und drittelt sich das? Haben wir immer noch einen Dieselüberhang, weil der viel Flottengeschäft macht? Wie ist so?
Also wir merken gerade, dass das Elektroauto wieder anzieht.
Okay.
Muss man wirklich sagen. Ob es jetzt schon auf einer Drittelbasis ist, mhm. Es kommt aufs Kundensegment an. Mhm. Ich sag mal, gute Viertel definitiv,
okay.
ob schon beim Drittel ist und dann verteilt sich das nach unten weg. Wir haben ja auch noch dazwischen ja noch den Hybridmotor, der ja auch gerade im gewerblichen Bereich auch Vorteile
steuerlich
bietet.
Spannend
steuerlich
ist,
zumindest, genau. Ob das in der Gesamtkostenrechnung hm. dann das richtig, aber zumindest steuerlich für den Dienstwagennutzer auch noch interessant. Aber ich sag mal, diese ein Viertel ein Drittel Thematik Elektro, das kriegen wir schon hin. Und der Rest verteilt sich dann. Also und da ist es wirklich auch nach Regionen und nach Kundengruppe abhängig. Macht sicherlich für einen Vielfahrer dann, wenn du schon beim Verbrenner bist, dann wieder der Diesel, wie es immer war, diese Faustregel 20.000 Kilometer und dann machst du es mit dem Diesel. Das ist, hat immer noch Bestand.
Okay, zweite doofe Frage.
Na, es gibt keine doofen Fragen.
Was kann man als Autoverkäufer verdienen, wenn man einen richtig guten Job macht? Und also auf wie viele Autos verkauft so ein Autoverkäufer in einem Autohaus? Ja. Habe ich überhaupt keine Idee zu.
Ja, ist ganz interessant. Also es ist grundsätzlich ein Unterschied, ob du über Neuwagen oder Gebrauchtwagen und natürlich auch von der Marke total unterschiedlich. Mhm. Aber alle haben ungefähr ja die gleiche mögliche Arbeitszeit im Jahr. Und ich sag mal, ein Neuwagenverkäufer in einer Range zwischen 80 und 120, sagst du, da ist der ein
80 guter bis 120 Autos verkauft ein guter Neuwagenverkäufer. Mhm. Das heißt also, pro Arbeitstag sind es ein halbes Auto ungefähr. So 22 Arbeitswagen,
könnte man,
ne?
Okay. Könnte man so sehen.
Krass,
ja.
Gut.
Also das sollte man, also es gibt immer mal Höhen und Tiefen, ja, und wir haben ja auch immer Zyklen, aber grundsätzlich ist das so, ja.
Gebrauchtwagenverkäufer verkauft mehr oder weniger als Neuwagenverkäufer?
Mehr.
Deutlich mehr,
ja,
dreht
weil,
einfach.
Weil wir ja keinen Bestellprozess haben. Gebrauchtwagenauto ist
kein
in der
Konfigurationsprozess
Regel
auch.
Da, kein Konfigurations- genau. und Bestellprozess. Das Auto, es ist da, es ist richtig oder es ist falsch. Natürlich und immer davon ausgehen, dass der richtige Transaktionspreis dran steht. Also dann ist das Auto entweder richtig oder falsch.
Ja.
Also es ist ein schnelllebiges Geschäft am Ende. Deswegen ist beim Gebrauchtwagenverkäufer, ich würde mal sagen, eine Schlachtzahl 120, 150 bis 200.
Okay, das ist schon krass. Wenn du da drin
also
bist,
das ist die richtige Zahl. Es werden nicht immer alle schaffen, aber das ist so das
Große. Also fast ein Auto pro Tag, wenn du richtig gut unterwegs bist beim Gebrauchtwagen.
Ja.
Dann kannst du was verdienen? Also was kann ein guter Autoverkäufer verdienen? Jetzt unabhängig von euch, in Summe, ne?
Also ich glaube, die mittleren Zahlen bei uns in der Branche fangen irgendwo an, dass du um die 60 anfängst, aber auch es nicht unüblich ist und das ist eigentlich, so wie ich es gelernt habe, ein Ziel eines jeden Vertrieblers, dass du in die Sechsstelligkeit kommst. Und das
krass.
Ist mit einem Ausbildungsbetrieb, muss man auch sagen, also die Verpflichtung ist in Richtung Ausbildung, also kein Studium.
Ja.
Und für einen Ausbildungsbetrieb dementsprechend, dass man auch jung starten kann in diesem Bereich, wenn man Gas gibt. Und man ist selbstständiger im fremden Betrieb. Also du kannst dir dein komplettes Gehalt, also zu großen Teilen selber durch Intensität der Arbeit oder der Bereitschaft, Kunden anzusprechen oder wie auch immer, kannst du dir selbst formen. Und wo hat man das, sage ich mal?
Das ist
in
cool,
welchem,
ja.
In welchem Bereich? Das hast du im Vertrieb grundsätzlich, aber im Autohandel recht plakativ, weil wir noch einen Vorteil haben im Vertrieb, das ist das Auto. Ist einfach geil. Auto ist Emotion.
Ja.
Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Jeder hat am Ende zu dem Thema Mobilität eine Meinung. Egal, ob es jetzt Shared Service ist, was du ganz am Anfang sagtest, Berlin, oder die individuelle Mobilität, die wir vielleicht auf dem Land in ländlicheren Regionen haben. Auto ist einfach super. Und ich meine, Auto hat ja auch Deutschland stark gemacht. Also da kann man ja auch ein bisschen stolz drauf sein. Und deswegen finde ich grundsätzlich das Produkt Auto so super.
Das ist definitiv auch, ihr macht ja auch viel auf Instagram, dann kommen wir später noch zu, aber es ist ein schön emotionales Produkt. Es kann Vor- und Nachteile haben, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja auch eine riesengroße Industrie ist, die viel Marketing macht, viel Werbung macht. Und da habt ihr natürlich auch, habt ihr eine Multimarkenstrategie, finde ich auch total clever, aber auch die Marke Rosier, ihr seid ja auch einer der Hauptsponsoren von Borussia Dortmund, soweit ich weiß. Das ist schon krass. Also
ja, Hauptsponsor würde ich rauchen, aber
einer der größeren Sponsoren.
Genau.
Aus also dem da engagiert ihr euch richtig.
Der sichtbar ist, ja, genau.
Und das macht ihr für die Marke.
Das haben wir jetzt nur auf die Marke und ohne Herstellerzugabe gemacht. Wir haben das Sponsoring so aufgebaut, wir waren jetzt 2 Jahre exklusiver Automobil- und Premium-Partner beim BVB. Wir waren omnipräsent sichtbar und haben uns jetzt die Partnerschaft geteilt. Wir auf dem Bereich Nutzfahrzeuge und ein neuer Trikotsponsor ist dazugekommen, wo wir natürlich auch irgendwann als Familienbetrieb sagen, ist dann Trikot oder weitere ich sag mal, größere Marketingpakete richtig und so haben wir uns das gut aufgeteilt und sind jetzt weiterhin sichtbar im Stadion und nutzen das aber auch sehr stark als Kundenbindungsmaßnahme. Einmal Bindung, aber auch Gewinnung. Also in dem Kontext auf einer coolen privaten Ebene Leute kennenlernen, an sich binden und am Ende, ja, wir haben es immer so gesagt, du gehst mit dem Sie hin und mit dem Du nach Hause, weil der Sport verbindet und das macht uns richtig Spaß und das passt von den Emotionen ja auch irgendwie zusammen. Dortmund ist eine coole Mannschaft. Wir sind auch nah am Ruhrgebiet, vielleicht irgendwann ja im Ruhrgebiet auch mit Standorten. Und das bringt einfach was zusammen. Dazu machen wir auch noch die Handball-Bundesliga, Handball-Damenmannschaft vom BVB auch. Das erste Bundesliga, das macht auch richtig Spaß. Die Mädels machen da einen super Job, spielen immer oben mit, auch in den internationalen Titeln. Da sind wir Exklusivpartner. und machen sonst auch viel Breitensport in unseren sonstigen Regionen. Also dieses Thema Sport mit Auto, Autosport, Motorsport, also das ist irgendwie cool. Und wir machen es halt für die Marke Rosier, weil wir sagen, damit gehen wir nach draußen, wir müssen sind vergleichbar am Ende vom Produkt und wir müssen über Services und Marke den Unterschied machen. Und da investieren wir gerade ganz stark und da versuchen wir jedes Jahr einen Schritt weiter nach vorne zu kommen und den Unterschied zu machen.
Ja, noch eine Frage. Wir wollen ja auch immer, dass Zuhörer, Zuhörerinnen quasi mit einem Mehrwert hier rausgeht. Mhm. Ich habe für mich selber festgestellt im Laufe der Dekaden, ich bin ja schon sehr alt im Gegensatz zu dir, dass es total Sinn macht. Das
sah sehr gut aus.
Jetzt hör auf hier. Jetzt wäre ich rot. Das sehe ich natürlich, jetzt wäre ich knallrot gerade. Also ja. Alle, die nur zuschauen, die sehen es, alle, die zuhören, sehen es nicht. Um Gottes Willen. Ich habe die Erfahrung für mich gemacht, dass antizyklischer Autokauf Spaß machen kann. Mhm. Im Sinne von, wenn du ein Cabrio haben willst, holst du dir im Winter. Wenn du ein großes Winterauto haben willst, holst du dir eher im Sommer, wenn es so richtig heiß ist. Das ist schon normale Psychologie, das könntest du auch bestätigen, oder? Also es ist einfach schwerer, im Winter ein Cabrio zu verkaufen als im Sommer.
Es ist immer alles transaktionspreisabhängig.
Ja.
Also überall muss das richtige Preisticket dran sein und es muss gepreist werden, ohne den Einkaufspreis zu betrachten. Beim Auto, was du schon im Bestand hast, also wo du die Entscheidung treffen kannst, musst du natürlich den Einkaufspreis dir ganz genau angucken. Aber wenn du das Auto einmal hast und es gibt natürlich Saison, also das gibt es ja auch, das werden wir jetzt gerade auch mehr oder merken wir gerade auch im Thema Vespa, Zweirad, das ist ja nochmal plakativer, weil du das Ding ja wirklich nicht fahren kannst, wenn es schneit. Oder nicht fahren solltest, sage ich mal. Klar gibt es Saisonalität. Ob das dann im Preis sich so widerspiegelt, weil du, vielleicht hat auch der Erstkunde ja das Auto zu dem Zeitpunkt im Sommer gekauft, dann kommst du im Sommer zurück. Also das Rad dreht sich ja weiter und du hast ja immer eine ähnliche Verteilung zwischen Winter und Sommer. Also du hast ja, wenn du es dann drei oder vier Jahre hältst in glatten Zahlen, dann hast du ja immer eine ähnliche Anzahl an Monaten dabei.
Du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, das ist mir auch schon im Vorgespräch aufgefallen, dann ist dieser Transaktionspreis. Ne? Wenn ich auch mal gesagt habe, okay, ich verstehe jetzt, welche Marken ihr handelt, würdet ihr auch einen Bugatti ankaufen? Ne? Dann hast du gesagt, es gibt auch Autos für 3 Millionen. Der würde dann von mir auch mit einem Transaktionspreis bemessen werden. Ob er dem Verkäufer schmeckt, ist eine andere Geschichte, aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass man alles verkaufen kann, alles einen Transaktionspreis hat.
Genau, Transaktionspreis meine ich damit nach draußen hin, also wenn ich ihn schon mal im Bestand habe und dementsprechend würde ich dann ja auch meinen Einkaufspreis kalkulieren und bei so einem 3 Millionen Bugatti gegebenen Fall würde ich dann, wenn ich das Risiko sehe, das dann einpreisen und dann gibt es natürlich auch dafür einen Preis. Also wir sind bereit, jedes Auto, jede Schrottlaube einzukaufen, also wirklich ein Auto, wo man sagt, hat gar keinen Wert mehr, würden wir gerne einen Preis für abgeben, weil uns das Spaß macht. Jedes Auto, wo man 500.000, aber halt auch 500 oder 1 Million. Also es gibt auch Autos, die ich selber auch schon durchgehandelt habe, die siebenstellig waren. Also das ist so.
Also das würde ich jetzt ganz gerne wissen, weil ich weiß genau, dass der Philipp mich danach anspricht und sagt, wenn der Paul dir so eine Vorlage gibt mit siebenstellig, warum fragst du da nicht nach?
Ja.
Was habt ihr denn bitte verkauft, was siebenstellig war?
War tatsächlich vor 2 Jahren oder na, ich sag mal, zu Corona waren ja, sag mal, auch bei, also Oldtimer ist das sicherlich auch in der Familiengeschichte schon häufiger passiert, aber jetzt mal bei Youngtimern, die man kennt, war das ein SLS Black Series. Haben wir, glaube ich, ein oder zwei da mal durchgehandelt.
Die gibt es jetzt ein bisschen günstiger aktuell. Ne?
Geiles Auto, ja.
Das,
ich glaube, die sind knapp siebenstellig geworden zu der Zeit, zu Corona. Und jetzt, ich weiß nicht, wo die sich gerade befinden, weil ich sag mal, mobile ist ja dann vielleicht mal so ein Indikator, 800 oder was, wo die jetzt gerade stehen. SLS Black Series, also.
Mercedes, ja. Und sag mal, ich weiß auch, was war denn persönlich dein bester Deal, an den du dich erinnern kannst als Autoverkäufer? Also das kann jetzt auch Gebrauchtwagen oder so sein, aber wo du wirklich sagst, das war echt ein blitzsauberer Deal, da lag echt viel dazwischen, zwischen Einkauf und Verkauf.
Ach, das ist jetzt natürlich...
Keine Kundennamen, Datenschutz und so natürlich nicht.
Ja, das, aber man suggeriert dann ja wieder so eine typische Autohändlerfrage, dass man dann den Kunden abgezogen hat, was wir definitiv nicht tun. Ach.
Ja, aber du hast ja manchmal, ich meine, jeder kommt ja mit einer anderen Not auch in ein Autohaus rein. Das darf man auch nicht vergessen. Der eine braucht schnell Geld, sonst würde Pfandleihhaus ja nicht funktionieren. Du würdest ja auch nicht sagen, im Pfandleihhaus hat er dich betrogen, weil du fürs Dreifache verkauft hast.
Das war da jetzt so eine Zahl, so, die man so gut prompten kann.
Nee, aber kann ja auch mal sein, dass ihr gebraucht ein Auto für 1.000 Euro eingekauft habt, ein bisschen was gemacht habt, den für 5.000 Euro verkauft habt. Das ist trotzdem 500%, ja, so.
Also ich glaube, da ist das, prozentual sind da eigentlich die größten Themen drin. Also dass man sagt, man hat ein Auto, was einen fairen Preis aufgrund des Zustands hatte und man durch Eigeninitiative da was Gutes raus, das... Das hat mal, habe ich aber eher bei einem Youngtimer mal gehabt. Mhm. Also, wo man sagt, da hat man ein gutes Auto gefunden. Wenn man da Spaß dran hat, dann sucht man ja echt lange und dann findest du dann vielleicht auch den privaten Verkäufer, wo dann auch die Story zum Auto passt. Ich glaube, es war ein R107, wo du dann, weiß ich nicht, dann 200% oder so dann so ein Auto machst. Dann natürlich die eigene Werkstatt hast. Wenn man das dann richtig berechnet, dann sind es vielleicht 180%, die wir dann als Firma gemacht haben. Aber dann im kleinen Segment, ne? Also dann hast du irgendwie für 12 gekauft und für 25 dann wieder geschossen.
Ja. Und nicht unglaublich reproduzierbar, muss man auch
sagen. Ja, genau. Das ist ja bei uns das Wichtigste eigentlich, dass wir ein skalierbares Geschäft da auf die Beine stellen. Dass es nicht so, dass nicht Wachstum oder ein Gewinn zufällig passiert. Das geht irgendwie nicht.
Ihr müsst ja wiederholt Gehälter bezahlen, deswegen solltet ihr das Geschäft auch wiederholen können.
Ja, finde ich auch.
Sag mal, eine Frage noch. Neuwagen, wenn ihr Neuwagen verkauft, für jemanden wie Mercedes, Audi und so weiter, und wir gehen davon aus, es wäre ein Agenturmodell, also ihr bekommt eine Provision an dem Auto, dann reden wir irgendwo in einem Bereich 5-10% bewegen sich solche Provisionen ungefähr.
Wäre schön, ja.
Okay, alles klar. Also es ist schon wirklich ein hartes Brot, da muss richtig gedreht werden. Wir hatten ja auch im Vorfeld viele Gespräche über Umschlagshäufigkeiten und so weiter. Ich finde das auch ein ganz guter Einstieg. Du bist jetzt ja die vierte Generation.
Ja.
Und ich glaube, du musst jetzt der dritten Generation nicht erklären, wie man Autos verkauft und ein guter Verkäufer ist. Das kann nicht der Mehrwert sein, den du bringst, weil das machen die schon eine ganze Weile. Was ist denn überhaupt dein Job in dieser Firma?
Ja, also ich würde anschließen bei dem, was wir vorhin schon mal kurz gesagt hatten. Und das sehe ich genauso. Also ich kann da jetzt nicht hinkommen oder die junge Generation kann jetzt nicht hinkommen und das Geschäft erklären, was seit 50 Jahren gemacht wurde. Dadurch, dass sich so viel ändert, bei uns in unserem Segment oder in unserer Branche, aber glaube ich auch global in der Art, wie Mobilität, wenn man doch nochmal bleibt, aber auch wie Politik und so weiter gerade geschieht, wie vielleicht auch Menschen gerade reagieren zu gewissen Themen, da verändert sich einfach enorm viel. Mhm. Dann verändert sich technologisch enorm viel und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, dass man, ich jetzt in dem Fall mit so einer Technologieoffenheit und gerade diesem stetig von Jahr zu Jahr wird etwas besser. Ich kenne noch das Normale, wie es vorher war, aber nur kurz und von da ging es ja nur von Mal zu Mal zu Mal ging es weiter. Also ich kenne eigentlich nichts anderes, als dass sich die Technologie von Jahr zu Jahr verbessert. Und wir wissen oder ich weiß, dass wir gewisse Dinge heute schon machen oder State of the Art werden und wenn wir jetzt nicht die gewissen Steps gehen, was vor allen Dingen Datenmanagement, Datengleichheit, eine strukturierte Datenbasis angeht, sowohl mit Unternehmensdaten als auch Kundendaten und so weiter. Und das bringt uns, glaube ich, gerade einen riesen Mehrwert.
Ihr macht ja darüber hinaus noch ein bisschen mehr. Ihr macht ja auch mit AI, KI ein paar Sachen. Mhm. Wir hatten vorhin kurz das Thema Preis. Ne? Mhm. Also Spoiler, der Paul hat mich mit 4 Autos versorgt für ein Sanitärunternehmen. Ja? Oh. Das heißt, da sind wir sehr gut zusammengekommen. Und ansonsten versuche ich schon seit mindestens einem Jahr privaten Auto meinem Paul zu kaufen. Da sind wir nicht zusammengekommen. Da habe ich zum Paul mal gesagt, krass, ich habe das Bauchgefühl, ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit, Autopreise im Internet zu recherchieren, dass ihr preislich echt immer relativ gut dabei seid, also man irgendwie nie das Gefühl hat, dass ihr verkaufen müsst, sondern ihr relativ preisstabil seid. Der Paul mal so ein bisschen erzählt, warum das so ist, ist ja schon ein Prozess. Ne? Also das ist bei euch krass.
Ja, also wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, muss man immer dazu sagen. Also alles, was hier ist, hat immer noch so also kann immer noch 2-3% zu allen Seiten ausufern. Aber natürlich ist, wenn man davon ausgeht, dass wieder das Thema Transaktionspreis gibt es immer. Also findest zu jedem Produkt irgendjemand irgendwo, der das Produkt hat. Und wenn du dann einen guten Service hast, du vielleicht noch eine andere Herangehensweise. Aber von der Sache her versuchen wir einfach immer, den Marktpreis richtig darzustellen. Unabhängig davon, dass wir uns leiten lassen, was haben wir irgendwann mal für das Auto bezahlt. Also es bringt ja nichts, wenn ich mich verkauft habe. Ich habe ein falsches Auto eingekauft, geben den Fall 50.000 Euro. Aber der Markt sagt jetzt 43 und ich schreibe weiter 51 dran. Das kann man machen. Aber der erste Verlust ist da in dem Fall tatsächlich der beste, dann solltest du schleunigst versuchen, dieses Auto irgendwo, wenn 8 Autos für 43 und deiner für 51, dann musst du dich zwangsläufig dem Markt beugen und lieber zusehen, die 43 einzusammeln am Markt, damit du wieder Cash frei machst, um einen neuen Versuch zu starten.
Wie schnell dreht ihr Autos? Wie schnell wollt ihr Autos drehen?
Also da würde ich eher nur aufs Gebrauchtwagengeschäft gucken.
Klar,
also ich würde sagen, zwischen 6 und 7 Mal Lagerumschlagshäufigkeit im wirklichen Handelsgeschäft, das ist schon so ein Ziel, was wir haben.
Okay, also jeder, der die Fachhochschule besucht hat, so wie ich, für Wirtschaft zum Beispiel, Lagerumschlagshäufigkeit 6 bis 7 Mal heißt, dass du innerhalb von einem Jahr das Lager 6 bis 7 Mal komplett drehst. Ja. Das würde heißen, dass ihr die Autos so 1,5 bis 2 Monate maximal müssen die sich bewegen.
Genau. Also irgendwann kannst du dich auch zu schnell drehen, weil du dann ja nicht deine komplette Margenoption oder die Chance auslotest. Aber wenn es zu alt wird, dann kommen ja auch Themen Richtung Finanzierung, die dann mehr kicken und so. Dann hast du auch Standkosten. Also wir haben auch hinter jedem Standplatz eine Standkosten. Also ein Parkplatz hier in Berlin kostet ja auch. Wir haben in Menden vielleicht ein bisschen andere Kosten, aber grundsätzlich kostet der was. Und so ein Parkplatz und Standplatz sind oft ja auch bei Autohändlern, das werden wahrscheinlich viele Zuhörer kennen, also viel Platz hat keiner, egal wie groß der Betrieb ist, also ist immer schwierig und deswegen muss man auch das Thema Standplatzauslastung dann richtig ordnen, neben dem Cash.
Krass, das heißt also, du arbeitest auch aktiv daran, dass quasi die Mitarbeiter eurer Firma, also 1200 an der Zahl, sind eine gigantische Zahl, wie ich finde, dass die auch gesteuert auf den Kunden zugehen können. Erzähl mal, was du dir so für Metriken auch anguckst. Also wann geht man auf den Kunden zu? Warum geht man auf den Kunden zu? Wie oft seht ihr eigentlich euren Kunden? Auch eine Frage, die ich ganz wichtig finde.
Ich glaube, wir haben auf Kundenseite ein Anspruchsdenken in Richtung Verfügbarkeit von Wissen, von Daten. Und damit meine ich gar nicht irgendwas Exorbitantes, sondern eigentlich das kleine 1x1 des Autoverkaufens oder auch des Service von früher. Also ich möchte als Kunde darauf hingewiesen werden, dass mein Leasing ausläuft. Ich möchte vielleicht auch, dass mein Verkäufer zum Service nach vorne kommt und weiß, dass ich einen Servicetermin habe, weil ich in einem Jahr vielleicht mein Auto tauschen will, auch wenn wir erst in 6 Monaten bestellen müssen, damit das dann pünktlich da ist. Das sind eigentlich alles Themen, die man vielleicht auch schon mal gemacht hat im Autohaus, die auch viele, muss ich dazu auch sagen, bei uns auch noch machen, aber vielleicht auch junge Generationen auch gar nicht mehr so kennen, weil sich auch eine Zeit geändert hat. Und wir versuchen jetzt die Mischung, einfach weil vor Kunde ist immer noch das Wichtigste. Also wir können jedes System aufbauen, wenn du vor Kunde einfach nicht empathisch bist, nicht gut bist, dann bringt dir da jedes System nichts. Also sind wir uns einig, glaube ich. Wir versuchen nur, es sichtbar zu machen. Also sichtbar zu machen, dass jetzt da ein Tauschpotenzial ist, welches Auto vielleicht die nächste Möglichkeit ist. Dass wir Logiken, um darauf zu kommen, Logiken aufbauen, wie man einen Kunden anschreibt. Dass man sagt, schreibt man erst einen Kunden an, ruft ihn dann an, ruft man einen Kunden erst an und schreibt dann. Das sind ja so Themen, erstmal muss sich der Verkäufer mit der Art und Weise der Kundenkommunikation wohlfühlen. Andersrum kommen auch verschiedene Dinge bei verschiedenen Kundengruppen vielleicht auch richtig an. Ich sag mal, du hast einen Handwerksbetrieb. Ich weiß nicht, ob ich euch montags bestenfalls kriege oder eher zum Ende der Woche oder montags musst du wahrscheinlich eher den Morgen damit verbringen, deine Baustellen richtig einzuteilen und gegebenen dem Fall Personalengestände und Missstände irgendwie auszugleichen am Montagmorgen. Da brauche ich dir wahrscheinlich nicht kommen, ich will dir eine neue V-Klasse verkaufen. Nur mal als Fallbeispiel. Ja? Und da kann sich jeder, glaube ich, in seinem Bereich wiederfinden. Und das sind so kleine Nuancen, die, glaube ich, den Unterschied machen. Am Ende müssen alle Autohändler in Deutschland das kleine 1x1 des Verkaufens und das ist vielleicht gar nicht Autohandel, sondern grundsätzlich Einzelhandel. Du musst einfach gucken, dass du das kleine 1x1 in Richtung Kundenansprache, Kundendienlichkeit wieder richtig hinkriegst. Und über den Service und über die Services drumherum den Unterschied machst.
Okay, also dieses ganze Thema auch Digitalisierung, Strukturen, Prozesse, das hast du dir schon zu eigen gemacht. Das ist genau auch das, wo du dich wohlfühlst.
Ja.
Aber ihr seid ja in den letzten Jahren auch stark gewachsen. Also ihr kauft ja auch zu, ihr macht ja M&A-Aktivitäten, ihr öffnet ja nicht einfach auf der grünen Wiese ein Autohaus, sondern übernehmt ja auch Autohäuser und auch dementsprechend die Marken der Hersteller, die damit einhergehen. Das ist auch für die Zukunft ein großes Thema.
Ja. Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben so einen Zyklus, alle 10 Jahre wachsen wir tatsächlich, hat alle sich irgendwie so ergeben, also es ist keine Regel, aber 2006 haben wir eine Region dazu bekommen, 2016 Region Braunschweig-Harz,
Wolfsburg,
durch Zukäufe, einmal von anderen Händlern, aber auch vom Hersteller selber und ich sag mal, wenn man jetzt die Zeitreihe so weiterspielt, dann passiert jetzt was, weil das 2026 wieder 10 Jahre um, aber wir haben gesagt, wir haben noch viele Hausaufgaben, gerade was das Thema Datenbasis, Management, Shared Services in der Zentrale. Also wir führen alle, ich sag mal, Dienste in einer zentralen Abteilung und die 5 Regionen operativ sind eigentlich nicht eigentlich, sondern sind dafür da, Kunde, Mitarbeiter und natürlich dann die Stückzielerreichung, Planzahlen im Jahr und aus der Zentrale kommt dann all das, was, ich sag mal, was ein Vertriebler geht halt Buchhaltung auf den Sack. Muss man ja, einfach so. So sagen, wenn man ja, sagt, lass mal raus, aber findet der einfach, der wollte ja Vertriebler werden. Also genau. Versuchen wir ihm da natürlich das möglichst abzunehmen und das nur mal plakativ dafür, was wir als Shared Service dann zentral machen.
Genau, alles aus Menden heraus.
Alles aus Menden heraus, ja.
Und ihr lasst die Leute einfach in dem arbeiten, was sie gut können. Das versuchen
das
wir auch.
Das ist das Ziel. Ja. Ja, das ist das Ziel und wir kriegen es definitiv nicht überall hin. Aber wir haben dieses Ziel vor Augen, dass man operativ für den Kunden da ist und zentral dann ihm das abnimmt und da so effizient wie möglich aus der Zentrale aus arbeitet.
Und jetzt habt ihr eure eigenen Betriebe quasi alle auf HubSpot umgestellt. Ihr arbeitet an den Prozessen. Also würde ich jetzt mal einen Raum stellen, es wäre für euch besonders attraktiv, also hören ja auch einige Unternehmer diesen Podcast, es wäre für euch besonders attraktiv, eine Altersnachfolge, sowas oder vielleicht auch ein Betrieb, wo die letzten 10, 20 Jahre nicht so viel mit Digitalisierung gemacht ja. wurde, wo man aber einfach sagt, krass, man kann mit Erhöhung der Umschlagshäufigkeit, mit Digitalisierung, gezielter Kundenansprache, könnte man hier noch ein bisschen was machen. Das wäre wahrscheinlich schon so ein Sweet Spot, wo er sagt, das können wir uns ganz gut vorstellen.
Also Unternehmensnachfolge total gerne, weil ich sag mal, mit meinem Vater zusammen macht es total Spaß zu arbeiten, weil wir halt so die beiden Ebenen, das alte Wissen, die Erfahrung und ich sag mal die Ruhe und auf meiner Seite vielleicht das nach vorne und ich sag mal das neue technologiebewusste Handeln da zusammenbringen. Und da ich glaube, jeder hat ja jetzt gerade sein Unternehmen und macht super viel richtig. Und da wollen wir grundsätzlich gar nicht wie so eine Heuschrecke auf Themen und egal ob das interne Prozessveränderungen oder auch auf ein externes Unternehmen, sondern man sollte sich erstmal genau angucken, was da denn läuft, was man auch vielleicht für sich adaptieren kann. Und so will man das auch dann bei Zukäufen machen, dass wir natürlich mit unserer Art zu führen über datengetriebenes, skalierbares Zahlenwerk kommen, aber genauso auch genau Nachfolgeregelungen dann mit einfließen lassen und dann sagen, wir sind vielleicht der Partner, auch mit Minderheitsbeteiligung zu sagen, lass uns das doch gemeinsam angehen. Auch eine total interessante Idee, ja.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also auch jeder, der vielleicht sagt, wir sind nicht ganz so stark im Thema Prozessmanagement, im Thema Automatisierung, Digitalisierung, ja. Da kann man sich durchaus mit euch drüber unterhalten.
Ich freue mich. Also ich unterhalte mich sowieso total gerne. Ich rede sehr gerne, unterhalte mich gerne. Ich unterhalte mich noch lieber, sage ich mal, wenn es dann um genau sowas geht, gemeinsam zu wachsen. Natürlich machen immer Regionenzusammenschlüsse Sinn, ja. Aber wir sind auch an fremden Regionen, wenn die Größe passt. Also brauchst du eine gewisse Größe aus unserer Sicht in einer Region, um einfach auch deine Prozesse und dein Organigramm irgendwie abzubilden. Aber wir sind für alles grundsätzlich offen.
Ich hatte letztens den Lukas hier von der Fischbach-Gruppe, die im Endeffekt im Handwerk unterwegs sind und jede Gewerke, also ähnlich wie euch, wie ihr, eigentlich nur, dass sie eben Gewerke drunter haben, ja. Dachdecker, Elektro und so weiter. Und der hat hier gesagt, wir haben auch 600 Mitarbeiter, 200 Millionen Umsatz. Und der sagte so, wir haben jetzt eigentlich erst die Plattform und jetzt können wir wachsen. Und irgendwie höre ich bei dir...
Skalierbares, datengetriebenes Wachstum, aber nicht die Menschlichkeit und die Kultur da irgendwie vergessen.
Genau, du hast erstmal bei euch selber angefangen. Ist ja auch, du kannst ja einfach reingucken und sagen, jetzt kaufen wir mal dazu. Du hast erstmal bei euch selber geschaut. Ist die Idee, die wir haben, richtig? Lässt sich das umsetzen? Lässt sich das von 22 Betrieben adaptieren? Also ich weiß ja, wie das läuft, wenn man verschiedene Niederlassungen hat. Da gibt es trotzdem ja überall einen Stammesfürst und so haben wir das schon immer gemacht. Das ist ja in jedem Unternehmen der Welt so. Mhm. Und wenn du es da ausgerollt hast und siehst, dass es funktioniert, dann hast du auch wirklich eine Chance, woanders einen echten Mehrwert zu schaffen. Und da seid ihr aber hungrig, sowohl dein Vater als auch die anderen Mitgesellschaft, ja. Das ist ja ein Familienbetrieb, als auch du, ihr habt da Bock drauf. Also ihr
wir
guckt euch
Bock
aktiv
drauf.
Um.
Ja, ist 100% so. Wir haben da Bock drauf, aber auch nur, wenn es Sinn macht. Also wir sind nicht so, dass wir sagen, auf Teufel komm raus. Wir sagen auch nein. Haben wir jetzt auch die letzten Jahre häufiger gemacht, wo auch Preise ja für Unternehmen in allen Bereichen gezahlt wurden, die einfach vielleicht auch nicht nachhaltig sind. Und wir holen unseren Mehrwert aus unserem Tagesgeschäft und das muss funktionieren. Und wenn der Preis fürs Unternehmen einfach nicht aus dem Organischen erzielbar ist, dann wüssten wir nicht, wie wir es rechnen sollen, weil wir sind ein typischer mittelständischer Familienbetrieb und wir würden nicht unser Kernbusiness, unsere bestehende Altgruppe aufs Spiel setzen, nur damit wir wachsen, weil ich sag mal, wir haben eine Größe, die sicherlich auch noch mehr Größe verträgt, aber wir sind jetzt auch nicht klein, dass wir in 2 Jahren weg sind und wir haben auch noch genug Potenzial bei uns, weil auch das Thema, ich erzähle gerne und viel über das Thema HubSpot, datengesteuert und so weiter, aber das Thema Change Management ist ja fortlaufend. Also auch Mitarbeiter, die du vermeintlich bekommen hast über einen Punkt, sind am nächsten vielleicht dann auch wieder dann kritischer und machen nochmal einen Rückschritt. Ist auch vielleicht auch total menschlich, wenn du 30, 40 Jahre in dem einen arbeitest. Aber ich weiß, wenn wir das durchziehen, oder ich bin davon überzeugt, wissen tue ich es nicht, ich bin davon überzeugt, oder wir als Familie sind davon überzeugt, wenn wir diese Schritte jetzt gehen oder auch in der Vergangenheit gegangen sind, das sind die richtigen, um in der Zukunft für Rosier gut aufgestellt zu sein und für den Kunden gut aufgestellt zu sein und Dienstleistungen, Kunden nicht drumherum zu entwickeln und einfach eine totale Transparenz über jeden Geschäftsprozess zu haben, über jede Zahl, über jeden Kundenkontakt und alles, was dahinter gelagert kommt.
Sage mal, was mich interessiert bei euch, so das Thema Sourcing und auch Abverkauf. Wie funktioniert das heute? Also wie kommt ihr an eure Autos ran? Wir reden auch wieder nicht von Neuwagen, wir reden auch von Gebrauchtwagen. Wo kauft ihr die ein, über welche Plattformen und Kanäle? Und auf welchen Kanälen verkauft ihr die überall? Unabhängig von dem, der bei euch ins Autohaus reinmarschiert, den Wagen draußen gesehen hat.
Also einkaufen tun wir, wenn wir jetzt mal im Gebrauchtwagenbereich bleiben, ist vielleicht abgegrenzt ein bisschen einfacher. Wir haben einmal die Herstellerzukäufe. Also die Hersteller haben ja, ob es deren eigene Dienstwagen sind oder Leasingbörsen sind, wie auch immer, dass sie Autos zurückbekommen, da kaufen wir ein.
Also Mercedes gibt dem Sanitärinstallateur 10 Autos, die Leasingzeit ist nach 3 Jahren abgelaufen, er kriegt
die 10 Autos Mercedes zurück, selber zurück.
Stellt die in den Markt, ihr sagt, finden wir gut, nehmen wir.
Genau.
Okay.
Dann gibt es das Leasingkonstrukt, wo wir ein Auto verleasen und wir das zurückbekommen.
Das ist dann ab dem Moment auch euer Vertrag. Ihr dealt mit dem Endkunden aus. Das ist die Leasingrate, das ist die Laufzeit.
Mit einem Leasinggeber in einer Bank.
Genau.
Genau.
Und kauft es dann zurück. Da habt ihr auch das erste Zugriffsrecht, weil ihr der Vertragspartner seid.
Genau, wir sind der Rücknehmer. Wir sind der Restwertgarant dann für das Auto. Dann gibt es den freien Zukauf. Also eine Person X, ein Kunde X kommt bei uns ins Autohaus und verkauft uns das Auto. Also das Thema Inzahlungnahme.
Genau. Gutes Thema, total, oder? Du verkaufst vorne ein Auto und bekommst dann noch ein Auto für den Gebrauchtwagen.
Genau, oder auch freier Zukauf. Ja, also, dass wir wirklich nur den einseitigen. Am schönsten ist aber natürlich, ich verkaufe ein Auto und nehme ein Auto in Zahlung. Und ich habe noch ein Finanzierungsprodukt drauf mit einem möglichen Enddatum, um den Kunden definitiv nochmal wieder bei mir zu sehen. Das wäre auch schön.
Mobile.de?
Mobile.de.
Autoscout?
Ja, Autoscout. Also grundsätzlich Börsen.
Super wichtig.
Super wichtig. Okay. Das dann aber vor allen Dingen in Richtung Abverkauf.
Ja, und Einkauf, also wir kaufen ein Auto oder sowas? Seid ihr
auch grundsätzlich, wir haben auch Einkäufer, die einzeln agieren, also ich sag mal, die einzelne Stückzahlen über verschiedene Börsen kaufen oder perspektivisch kaufen sollen. Das Thema Ausland wird für uns wichtiger, dass wir im Ausland aktiv einkaufen, bei anderen Gruppen, bei Zwischenhändlern, wie auch immer.
Das kann spannend sein, weil es Hersteller Länderkontingente auch gibt und sowas. Da gibt's
aus welchen Gründen auch immer, ja. Ob in Holland ein Händler ein großes Leasingpaket zurückbekommt und dann dadurch einfach große Bestände da hat und einfach die in den Regionen auch verteilen muss, damit die Autos auch richtig auf den Markt kommen.
Das ist in der EU auch ohne Probleme möglich. Also es gibt überhaupt keinen zwischen den Ländern irgendwelche Themen.
Ja, wenn 50 du keine, Autos also genau, erstmal mit dem Euro hast du ja auch das Thema Wechselrisiko nicht. Wenn du das Thema Wechselrisiko mit drin hast, dann wird es schon schwieriger. Im reinen Gebrauchtwagengeschäft ist das aber möglich, ja.
Okay, und es gibt auch keine Einfuhrzölle oder irgendwas anderes, also die Binnengrenzen sind dadurch, EU ist ja völlig stressfrei für euch.
EU und darauf begrenzen wir uns auch, ist das grundsätzlich möglich, ja.
Krass.
Also genau, und sonst, weil wir haben unsere zweitstärkste Quelle neben, ich sag mal, den Börsen ist unsere eigene Internetseite, die versuchen wir natürlich auch massiv zu pushen.
Die über Google gefunden wird oder die ihr massiv auch bewerbt mit AdWords und Co.?
Nee, die ist organisch, muss die funktionieren, ja.
Über wie viele Besucher reden wir da im Monat? Also wo bewegen wir uns? 100.000 Besucher, 200.000 Besucher, dran?
Nee, ganz so viel ist nicht.
Okay, aber schon.
Aber relevant, sag ich mal.
Okay, und das ist Traffic ist für den nicht bezahlt in dem Bereich.
Genau, das ist uns ganz wichtig, dass die organisch über typisch SEO sehr richtig funktioniert. Haben die gerade auch extra nochmal neu gelauncht, weil ja auch Sachen wie KI, Sichtbarkeit und so weiter auch wichtiger werden. Und das ist für uns eigentlich ja das Wichtigste, dass wir auch da gut aufgestellt sind und da unsere eigenen Leads generieren. Dann Thema Ads, ganz normal für Angebotskommunikation, um Neukunden zu gewinnen. Aber wir haben natürlich auch einen großen Wust an eigenen Kunden. Wir haben knapp 500, einen Datenstamm mit 500.000 Potenzialen.
500.000 Potenzialen und habt ihr in Summe, ich meine bei 18.000 Autos im Jahr, ich habe ja schon ein paar hunderttausend Leuten Autos verkauft.
Ja, Autos verkaufen ist ja das eine, aber wir haben ja das Thema Fahrzeugdurchläufe im Service. Also wir reden ja immer nach außen immer viel über das Thema Verkauf, ist ja auch cool. Aber After Sales, da hatten wir gerade schon mal kurz die verschiedenen Ebenen, was es annimmt. After Sales, das ist natürlich toll. Da haben wir eine Organisation mit 600, 700 Leuten, am Ende Handwerker.
Die Hälfte eurer Mitarbeiter?
Ja.
Sind After Sales im Sinne After von Wartung, Sales, Inspektion?
Ja, also wir haben ja einmal die Monteure in verschiedensten Ausbildungsstufen. Dann haben wir aber natürlich auch das Thema Serviceberater, Serviceassistenz, also alles in dieser Organisation befindlich. Ist mehr als die Hälfte, ja. Und was natürlich auch super wichtig ist und gerade im After Sales, also im Service, ist unser Thema Ausbildung. Wir haben knapp 200 Auszubildende. Wir haben eine Auszubildendenquote von 20%.
Geil.
Das ziehen wir schon seit Jahrzehnten durch. Das haben wir übernommen. Noch ich oder Vater hat sich da auch sehr stark für gemacht. Und der ist dann ein großer Verfechter davon, dass wir unsere eigenen Nachwuchskräfte, später auch Führungskräfte ziehen. Wir haben auch enorm viele Führungskräfte, die entweder über Übernahmen bei uns reingekommen sind, die jetzt in der Geschäftsleitung sind, aber auch den wirklich über Ausbildung und so weiter. Ich habe da jetzt bei uns der Projektleiter für Nachhaltigkeit und so weiter und der ist beispielsweise aus einer Ausbildung, duales Studium und so weiter gekommen. Unser Personalleiter ist über Ausbildung bei uns in Betrieb gekommen und hat sich hochgearbeitet. Das ist schon echt interessant und schön zu sehen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ist bei uns auch so. Wir haben auch knapp 20% Azubi-Quote bei uns.
Finde ich super. So, es macht so Spaß zu sehen.
Ganz viele Teamleads das machen. Ich hatte letztens auf LinkedIn noch einen Beitrag geschrieben, habe gesagt, der Herr Grupp hat das System schon vor 30 Jahren gedribbelt, als er gesagt hat, ich gebe quasi Ausbildungsplätze für meine Mitarbeiter frei. Also wer bei mir arbeitet, hat die Garantie, ich übernehme seinen Sohn, seine Tochter. Das ist ja auch total clever.
Du würdest
ja genauso, wenn unsere Mitarbeiter hier andere Mitarbeiter empfehlen, dafür gibt es natürlich eine Prämie. Das macht niemand für die Kohle, weil der Reputationsschaden ja viel, viel größer ist, wenn es nicht klappt. Du empfiehlst immer nur Leute, für die du selber verantwortlich bist und deswegen bist du bei der Auswahl auch viel, viel genauer. Und das mit den Azubis, klar, ich meine, ist ja Wahnsinn. 200 Azubis ist natürlich als Stückzahl auch Wahnsinn, aber klar, du hast knapp 3 Lehrjahre, Pi mal Daumen, 2,5, 3, hast also dann irgendwie 5-6% pro Jahr, manchmal 7.
Ja, und ich sag mal, die Bandbreite ist natürlich bei uns auch, ich glaube, wir haben 12 oder 15 Berufe. Ich werde vielleicht jetzt auch gleich, wenn ich zu Hause bin, verhauen. Vielleicht sind es auch sogar noch mehr. Also das ist,
krass.
Ich sag mal, Automobilkaufmann. Also ja, ist ja kaufmännisch und gewerblich. Im Gewerblichen hast du, ich sag mal, was einfach zu verstehen, Lager und Logistik. Dann hast du das Thema Mechatronik, Lack und Karosserie. Solche Geschäftsfelder haben wir ja. Und da dementsprechend auch die Ausbildung drauf gemünzt.
Krass. Sag mal, dein Vater, ich finde das schön, redest ja auch viel von deinem Vater, auch wenn wir uns mal privat treffen, also ist ja schon auch sehr prägend, auch
definitiv.
Fürs gesamte Unternehmen gewesen. Ich glaube auch, dein Vater war die Generation, die quasi, wo der Sprung am größten war, ne? Der also wirklich auch das Unternehmen ganz stark nochmal nach vorne gebracht hat.
Mhm.
Dann bist du ja irgendwann reingekommen und ich habe das Gefühl, dass die Übergabe bei euch funktioniert.
Mhm.
Nun wird dein Vater, ich schätze jetzt mal, der ist vielleicht so 50, 60, irgendwas in der Richtung. Also wahrscheinlich jemand, der seit 40 Jahren Automobilverkauf macht, diese Firma formt und so weiter. Da hast du dir irgendwie deinen Platz gesucht. Du hast ja nicht versucht, dasselbe zu tun und machst ganz andere Sachen. Wir haben ja ganz, ganz oft auch Leute sitzen, wo du merkst, da war die Nachfolge ganz schön schwierig fürs Unternehmen. Da war es auch schwierig reinzukommen. Jetzt müsst ihr noch gar nicht über Nachfolge reden. Dein Papa hat ja noch viele, viele Jahre. Aber wie war denn das so bei euch? Was glaubst du, was ganz gut funktioniert hat und was du vielleicht auch weitergeben kannst, wo du sagst, gut klappt?
Ja, also ich bin da total stolz auf uns. Ich glaube, aber eins muss ich voranstellen, den größten Anteil, dass das bei Vater und mir im Betrieb so gut funktioniert hat, ist meine Mutter. Ist also eine starke Person. Ich meine, ob man das selber für sich erkannt hat, dass man jemanden, eine starke Person zu Hause, sage ich mal, haben oder zu Hause meine ich nicht respektierlich, dass es zu Hause sein muss, sondern hinter sich stehen haben muss, so würde ich formulieren. Also, dass das so gut funktioniert hat, ist tatsächlich Mutter, die auch im richtigen Moment auch mal, ich sag mal, beiden einzeln auf den Hinterkopf gehauen hat. Und innerbetrieblich war es so, dass es sich einfach durch die Zeit so ergeben hat, dass sich der Fokus, also das alte Geschäft, alt meine ich damit, so haben wir es immer gemacht, beziehungsweise das hat sich ja auch entwickelt, das ist auch weitergelaufen. Das konnte auch weiter so gemacht werden und hat riesig Potenzial, aber die neuen Wege konnte man parallel bestreiten und das sind eigentlich parallel zusammen, die immer wieder gute Schnittpunkte hatten und die sich ergänzt haben und man konnte durch Erfolg, ich sag mal, glänzen in Anführungsstrichen.
Du hast das Vertrauen und erarbeitet.
Das dem Vertrauen Projekt. Erarbeitet, genau. Also es war ja auch nicht so, dass ich sag mal, reingekommen bin. Ich bin zwar schnell jetzt COO geworden, aber nicht, dass ich nichts zwischendurch gemacht habe. Also Vater hat mich auch nach einem halben Jahr direkt in unseren nach Stendal geschickt, in unseren Ostbetrieb, den er damals nach der Wende ist er im LKW oder im Bus oder umgebauten Wohnmobil, ist er rübergefahren und hat da den Betrieb aufgebaut in Stendal.
Von null?
Von null.
Okay.
Von null. Also das war sein Baby und er hat gesagt, das hat mir auch gut getan. Du musst jetzt nichts mehr aufbauen. Die Halle ist neu. Es muss jetzt mal die CI geändert werden irgendwann. Das kannst du dann machen. Also die Intensität sicherlich eine andere. Aber ich war dann 2 Jahre dann Verkaufsleiter für PKW am Standort Stendal und auf Sylt. Wir haben ja auch unseren Overseas, ja.
Das klingt jetzt ja ganz schrecklich. Ja. Ein Standort auf Sylt, Paul.
Overseas.
War bestimmt,
Ja, ja. Na, da haben wir natürlich dann immer unsere Meetings Sylt auf Freitag gelegt und dann auf Montagmorgen. Ja. Nein, also er hat mir dann da das Vertrauen gegeben in einer operativen Verantwortung. Da sind mir dann auch aus dem Operativen diese Ideen gekommen oder wir müssen uns weiterentwickeln, BI, ich habe keine Lust morgens in 5 Systeme zu gehen, um eine Antwort zu haben. Da stehen die ja überall drin. Also wir haben ja Verfügbarkeit über die Zahlen und Daten, aber ich hatte halt keinen Bock morgens 5-mal. Dann hat man angefangen, wie kann man das schneller machen? Und das habe ich in der Zeit gemacht, 2 Jahre. Dann bin ich zurückgekommen und dann hat sich vieles getan in die Richtung. Wir hatten unsere BI fertig. Das hat ihnen dann schon mal gezeigt, oh, wir kommen jetzt auch schneller an unsere Daten. Und wir waren schon immer sehr datengetrieben. Also wir hatten die Daten, wie gesagt. Wir haben super Controlling. Wir sind sehr zahlengesteuert schon immer gewesen. Also das ist auch keine Erfindung ja von mir, sondern einfach nur die schnelle Verfügbarkeit und der Live-Daten. Und dann einfach neue Geschäftsfelder entwickeln und draufsetzen und auch Richtungen aufbauen. Und das hat sich einfach super ergeben im guten Austausch, gemeinsam auch mit unserem Geschäftsführer.
Ich habe einen Fremdgeschäftsführer.
Fremdgeschäftsführer,
drin, ne?
Genau, der auch schon aber seit 20, 25 Jahren da ist.
Krass.
Und wir haben auch eine ganz enge Verbindung auch untereinander, also zwischen meinem Vater, Herrn Hein ist das, Marc Hein, und ich dann genauso, aber auch mit der gesamten Geschäftsführung. Also wir sind sehr eng zusammen, sehr persönlich, sehr vertraut. Und das macht sicherlich auch einen großen Mehrwert. Und das ist auch was 100% Vater zuzuschreiben ist, dass diese Nähe da besteht. Ich bringe jetzt neue Impulse, neue Personen auch mit in die Kreise dann rein, die man dann selber für strategische Richtungen dann braucht, eigene Führungskräfte, und die adaptieren sich aber perfekt und geben da Pace auf die Organisation.
Also du hast quasi die Verlässlichkeit auch der Leute, die dein Vater auch eingestellt hat, mit denen er zusammengewachsen ist, da kannst du dich blind, kannst du denen vertrauen.
Ja.
Und du darfst aber jetzt auch quasi, du suchst auch die neue Generation aktiv mit auf, positionierst Leute, schaffst Positionen, die es vorher gar nicht gab, Business Development, alles, was da irgendwie eine Rolle spielt. Und da lässt man dir auch komplett die Freiheit. Und du machst ja echt wilde Sachen auf Instagram. Wie kommt denn sowas an? Also kann ich mir auch vorstellen, ich meine, also Automobil, als haben wir ja schon gesagt, emotionales Produkt, kannst du super gut machen. Aber wo hast du da dein Fit gefunden auf Insta und was machst du da? Und was hat denn dein Vater dazu gesagt? Das würde mich auch mal interessieren am Anfang.
Ja, das ist tatsächlich guter Punkt. Wir haben ja viel über Branding und Rosier und so weiter und man kann ja nicht immer sagen, ja, wie macht man es denn und so weiter, wenn man nicht selber alles, und das machen wir auch viel, alles ausprobiert hat. Und dann unser gemeinsamer Freund Konstantin hat immer gesagt, du musst einfach ein bisschen, ganz okay, witzig so.
Konstantin Buschmann von Bravos.
Von Bravos, genau. Der hat immer gesagt, Paul, einfach anfangen.
Ja.
Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Einfach anfangen.
Hat er mir auch gesagt, jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier, ne? So eine Scheiße, wo eine Folge Influenced. Und dann einfach anfangen und dein Gesicht da reinhalten. Mehr als die 0 Follower vom Anfang kannst du ja eh nicht haben.
Ja.
Das hat sich echt interessant entwickelt. Wir sind noch nicht am Peak. Wir sind immer noch dabei, sind jetzt gerade, haben uns eingependelt, dass wir es 3-mal pro Woche schaffen zu posten. Und wir gehen mit euer Paul Rosier so als Branding und versuchen halt da auch dieses Thema Personal Branding, Employer Branding zu stärken und einfach dieses Nahbare. Also ich bin halt kein Sesselfurzer, der irgendwo sitzt. Ich trinke auch natürlich mein Bier und gehen zum Fußball und so weiter. Und diese Lockerheit, aber auch Bestimmtheit trotzdem im Job, das versuchen wir auch mit dem Account rüberzubringen, dass wir als Rosier auch irgendwie vielleicht ein bisschen witzig sind.
Nahbar.
So. Nahbar, ja. Also und diese Lockerheit da drin. Und mittlerweile ist das schon echt interessant zu sehen. Also an den Followerzahlen sagst du, was ist denn das für ein Pimpf? Wen erreicht das denn?
Wie viele Follower?
4.500 bei Instagram.
Du
aber
als Paul Rosier
nur
quasi.
Nur ich als Paul Rosier. Ja. Die Autohausgruppe macht nochmal eigenen Content, aber über das gleiche Team. Wir haben 2 Leute da Vollzeit drauf. Und aber wir erreichen da organisch, ohne Werbung, ich habe jetzt, ich glaube, 8 Monate in Folge mindestens 500.000 Aufrufe bis teilweise hoch 1,5 Millionen im Monat.
Das heißt, 1,5 Millionen Leute gucken sich diese Videos an, die du da machst.
500 gerade bleiben.
Ja, genau, also irgendwas in der Range,
so in der Range, ja.
500 und 1,5 Millionen Leute
pro Monat.
Ich wundere
mich da auch, ja.
So, das ist ja relativ lustiger Content. Also du gehst mal durchs Unternehmen und sagst, hey, welches Auto fahrt ihr denn?
Ja, oder am Vatertag gehen wir mit alkoholfreiem Bier, hängen wir an G-Modell hinten so einen Bollerwagen und dann fahren wir durch die Werkstatt.
Oder ihr verteilt Eis, habe ich gesehen.
Eis verteilen wir
im
auch,
Sommer.
Ja.
So, und das ist ein Inhalt, den die Leute irgendwie lieben, weil der witzig ist, weil der nahbar ist. So lernt man auch den Betrieb kennen. Ich kann mir vorstellen, dass so auch Bewerbungen zu euch gelangen, wenn man sowas sieht.
Zumindest guckt man sich's an, vorher, sage ich mal. Und ich möchte einfach versuchen, also ich sag mal, was macht uns anders, vielleicht anders als andere? Mhm. Und ich versuche einfach da jeden Weg irgendwie zu gehen, der auch vom Aufwand her gegen Nutzen gut passt, der auch zu mir passt am Ende, der auch, der nicht so auffällt. Und das ist einfach ein cooler, interessanter Weg, wo man fast schon omnipräsent, weil man jede Woche 3-4 Mal zu Hause auf der For You von tatsächlich nicht nur 18- oder 20- oder 35-Jährigen, sondern auch viel 55-Jährige. Und da kommt Vater jetzt ins Spiel. Der selber kein Instagram hat und immer nur von seinen Kumpels, dann teilweise, wir haben ein Erlebnis gehabt, da hatte ich irgendwie, haben sie mir Witze gegeben, die ich dann vorgelesen habe und in der Marketing jedem Witze erzählt habe. Und ein Kumpel von Vater konnte meine Witze synchron übersetzen und hat die Heinrich nochmal erzählt.
Okay.
Und so sagt er, was warst du da für eine Scheiße? Und der kommt jetzt aber auch nochmal mit ein paar Videos rein, Vater.
Okay, das heißt also am Anfang aber schon hart belächelt und so, hör auf mit dem Unsinn.
Ja, wie alle eigentlich. Genau. So. Aber einfach machen. Ist mir eigentlich, mir ist das, also ich nehme mir das an, wenn jemand sagt, aber ich ziehe dann auch erstmal durch, weil wir müssen es ja erstmal testen. Ja, ob es klappt. Und nach einem Jahr oder zwei können wir jetzt die Due Diligence machen und sagen, jo, hat geklappt oder nicht.
Okay, es ist aber schon so. Ich meine, wir reden von einer Firma, 4. Generation. Ja. Wenn man sich die Größenordnung anguckt, die unterwegs seid, 800 Millionen Umsatz, das ist schon mal ein schöner Schuh. Ihr gebt ja trotzdem Millionen von Euro in irgendeiner Form für Marketing aus. Das ist mal ein Fußballsponsoring, der sponsert bestimmt lokale Sportvereine, Bannenwerbung. Google Ads werdet ihr auch machen trotzdem für den einen oder anderen Bereich. Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Autos verkauft wie ihr, dann überweist man auch einen sehr großen Betrag an mobile.de. Ich weiß ja auch, was wir an Immobilien-Scout bezahlen für die Immobilieninserate. Das haben die schon ganz gut raus. Und jetzt auf einmal ist da dieser neue Kanal, wo man ja eigentlich für relativ wenig Aufwand mit einem kleinen Setup, also du brauchst ja nicht eine super professionelle Kamera oder irgendwas anderes.
Wir haben aber alles wieder auf Handy umgestellt.
Genau. Ja. Du sagst ja selber, das mache ich in maximal einer halben Stunde oder einer Stunde pro Woche brauche ich dafür, weil es mir gut von der Hand geht. Man wird ja auch immer besser. Man entwickelt ja ein Gefühl für Situationen und Co. Das ist natürlich schon echt eine krasse Reichweite für relativ wenig Invest.
Und einfach machen, ja. Und selbst wenn das dann mal nur wieder auf 100 geht, also darum für mache ich es ja nicht, sondern das kontinuierliche, immer wiederkehrende, es wird den richtigen treffen und ich habe Ziel, wenn du an Auto denkst, dann denkst du erst an Paul oder an Rosier, ja, oder an unsere Jungs und Mädels, die unten sind und dann, also, dass du an uns denkst, wenn du an Mobilität denkst und das müssen wir über alle Kanäle irgendwie spielen und das auf einen ehrlichen, nahbaren Weg, weil stehen alle natürlich morgens auf, möchte ich dir eine Karre verkaufen, aber ich möchte dafür nicht unsere Freundschaft irgendwie ins Spiel setzen, also haben wir ein faires Angebot, was wettbewerbsfähig ist, unser Service passt in die Welt, ist vielleicht an mancher Stelle noch besser und die Touchpoints hinten raus sollen auch noch ordentlich sein, dass ich dich in unserem Trott halte.
Genau, so muss es im besten Case sein, dass ihr mich über Dekaden hinweg begleitet als Kunde.
Ja, das wäre mein Ziel.
Das heißt, wenn wir unsere 4 Autos in 3 oder 4 Jahren, wenn der Leasingvertrag ausläuft, da wird uns sehr pünktlich vorher jemand anrufen, wird uns ein Angebot unterbreiten, was wir im besten Fall nicht ausschlagen können.
Genau. Ja, und wenn ihr bei uns in der Region seid, dann würdest du auch noch mal teilweise ja 3-mal im Jahr, 4-mal im Jahr bei uns in Touchpoint kommen, Reifenwechsel, Serviceintervall, gegebenenfalls, was ich hier nicht wünsche, einen Schaden, der noch kommt und dann sind wir immer dein Ansprechpartner und dann haben wir ein Geschäftsmodell oder eine Geschäftsbeziehung zusammen, wo wir uns 3-4 Mal im Jahr sehen. Jetzt weiß ich, dass du ein Vito hast, kann ich dir vielleicht noch die richtige Fußmatte, wenn ich dir die nicht schon vorher verkauft habe und hättest du jetzt eine S-Klasse mit Duftflakon, dann weiß ich, dass nach 3 Monaten das Ding leer ist, dann schicke ich dir das auch hinterher.
Ja, da habe ich im Vorgespräch so gestaunt. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, was ja total witzig ist. Die Provision ist ja für alle Autos gleich. Ne? Das heißt, wenn man so einen Autohandel quasi auf weißem Blatt Papier bauen würde, dann würde man einen Standort machen, dass man nicht den Stress der ganzen Standorte hat, der Reisewege und Co. und würde quasi ja immer nur teure Autos verkaufen, weil du denselben Prozentsatz bekommst, ob du einen Smart verkaufst oder eine S-Tonne verkaufst. Das ist schon so, ne?
Also bei BWL auf der weißen Wiese, genau. Wenn man das erklärt, das System, kann man das sich so hinstellen. Aber am Ende entscheidet ja der Kunde. Ich sag mal, wenn du ein guter Kerl bist, ein guter Verkäufer, dann verkaufst du überall, wo du bist, bist du deine Stückzahlen auf die Straße bekommen. Ja. Am Ende ist das ein People-Business und natürlich ist aber auch zu sehen, dass du erstmal in deiner Region guckst, weil da, ich sag mal, das Sale ist ja das eine, aber wie wir gerade gesagt haben, in deiner Region hast du da noch 3 oder 4 Touchpoints natürlich vor Ort. Außer wir entwickeln die Argumente, wie wir auch da Abhilfe schaffen. So. Und in dieser Gesamtheit ja, sind wir da unterwegs.
So. Ich habe noch so ein, zwei, drei Fragen natürlich. Ja. Wir kennen uns ja jetzt seit einigen Jahren. Ich sage gar nicht, wie lange. Und ich kann aber sagen, dass als wir uns kennengelernt haben, warst du ein wirkliches Küken und noch sehr, sehr jung. So, jetzt sage ich, also was ist auch das, was mir so Leute über Paul erzählt haben? Der Paul ist immer sehr, sehr weit gewesen für sein Alter. Wie bist denn du dahin gekommen? Also ich meine, klar, du hast studiert irgendwo. Und du hast, glaube ich, ja nicht bei euch irgendwo Mensch studiert, sondern du hast ja...
Du warst in einem Nachbar in der Region bei uns.
In der Region studiert, in der Region. Okay. Ja, ja. Aber wir reden wirklich von einem Bachelor oder einem Master in BWL, ja, oder irgendwas?
Ja, BMS, das, wenn Oma gefragt hat, ist das BWL auf Englisch.
Okay.
Ja, ja.
Das waren quasi die Grundfertigkeiten, aber du hast immer schon ein hohes Interesse für Autos. Und für das Ganze, wie funktioniert das? Und hast dich auch darüber, und das ist auch ein Thema, warum bist du schon heute so gut in dem, was du tust? Du liebst das, was du tust. Oder kannst dir nichts anderes vorstellen?
Also ich liebe das, was ich tue. Ich kann mir aber auch was anderes vorstellen, grundsätzlich. Also ich liebe erstmal Autohandel, Emotionen und die Fülle an Geschäftsfeldern. Also ja, wäre es nur das eine, könnte sein, dass das dann irgendwie, aber diese Fülle finde ich erstmal geil. Warum ich vielleicht jetzt schon so rüberkomme, was du gerade sagst. Natürlich mache ich da viel für, bla bla bla. Aber in erster Linie, ich glaube, ich komme es darum, dass mich meine Eltern immer mitgenommen haben. Überall hin. Also ich war immer dabei. Am Anfang habe ich nur zugehört. Ich würde mal sagen, abdem ich 12 war, habe ich mitgelabert, was vielleicht dann, das war wahrscheinlich dann eher die schwierigste Phase für Vater, wo wirklich ich mit 12 dann da große Fresse habe und wirklich gar nichts wusste.
Deswegen hat er dich dann zu den Kunden geschickt.
Genau, hat er mich lieber zu den Kunden geschickt, verkauf lieber Autos, nerv die und red so lange, bis er sagt, halt die Fresse, Paul, aber ich kaufe ein Auto. Ja, also aber ich glaube, das ist wirklich nochmal auch da wieder, Mutter hat da einen großen Anteil, da die Intensität so, dass das für mich trotzdem cool war. Aber damals, wollte ich Bauer werden.
Okay.
Also ich war jedes Wochenende auf dem Bauernhof bei uns bei Bauer Quarte, meiner Zweitfamilie, nicht direkt Familie, aber, ja, aber ich wollte Bauer werden. Also wenn mich einer gefragt hat, ich sag mal, bis ich 10, 12 war, war ich jedes Wochenende auf dem Feld und habe gegrubbert und gepflügt. Auch dadurch dieses Thema Motor, Emotion, da wollte ich Bauer werden. Aber jetzt will ich Autohändler sein.
Ja, ich hatte...
Aber Bauern finde ich immer noch geil.
Ich staune, du sagst ja dieses Mitnehmen. Ne? Ich hatte gestern einen Gast hier, den Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, und der hatte seinen Sohn dabei. Mhm. Und hat er mir erzählt, 3 Kinder. Und dass jedes von den Kindern hat er ein Jahr lang mitgenommen zu allem, wo er hingefahren
ist. Finde ich super.
Und da habe ich mir erstens gedacht, boah krass, wollten die das? Also hat er gesagt, hat er nicht gegen ihren Willen getan. Also das konnten wir schon mal abschließen. Aber ich habe mir auch überlegt, wie cool ist denn das nicht nur, man denkt immer, das ist so cool für das Kind oder auch herausfordernd. Es ist eigentlich was ganz, ganz Tolles auch für den Unternehmer, den Vater, die Mutter, die quasi dieses intensive Jahr mit dem Kind hat. Und ich glaube, nach so einem intensiven Jahr weiß man auch, will man das machen oder will man es nicht machen. Also kann das meine Zukunft sein? Habe ich Bock auf solche Gespräche, auf solche Reisen, alles, was da irgendwie mit dran hängt? Und deswegen glaube ich auch, das früh auszuloten ist schon völlig in Ordnung. Das muss ja nicht mit 12 sein, ne? Aber ja, es kann durchaus mit 18, 19 oder 20 sein.
Aber es war nie die, aber auch da hat die Offenheit, Vater hat nie gesagt, du machst das, also du bist es. Ja, also das war sagen, für ihn klar, über die Leistungsseite muss das kommen. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre aber auch nicht böse gewesen, weil er hätte andere Optionen gehabt, welche es auch immer sind. Ja. Aber dieses frühe Mitnehmen hat mir zumindest total gut getan, aber mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich habe lieber, auch mit 12 oder 13 oder 14, habe ich lieber abends beim Geschäftsessen dabei und habe zugehört und die Geschichten ja halt auch dann von den Geschäftspartnern, Freunden in der Regel, gehört, was denn bei denen gut gelaufen ist oder schlecht, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, viel zuzuhören und Fehler, die andere gemacht haben, muss ich ja nicht in der gleichen Art nochmal machen. Also ich bin auch schon häufig auf die Fresse geflogen, habe auch schon eine Firmengründung hinter mir und so weiter, volle Breitseite, vielleicht auch falsche Leute mit dabei gehabt. Also das Typische, hätte ich aber den Fehler in der Firma gehabt bei uns, wäre es wahrscheinlich bedeutend teurer gewesen und weitreichender die Folgen daraus. Also da lebe ich echt nach viel zuhören und was andere gemacht haben und dann adaptieren auf uns. Und deswegen kommt es vielleicht auch, dass ich am Anfang gesagt habe, weil ich so drauf bin. Also ich laufe jetzt bei dir hier rum und gucke mir deine Kameras hier an und sag, boah, was kann ich daraus adaptieren? By the way, ich habe seit 3 Jahren auch ein Greenscreen-Studio. Ich habe das, aber nutze es gar nicht. So, also da auch, also da sind so Sachen, wo ich dann sage, was kann man jetzt machen? Finde ich total geil, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, was kann man so ein Podcast-Format vielleicht auch selber dann adaptieren, klar, oder so? Und deswegen, wenn man dann durch Firmen läuft oder ich laufe bei Conti durch die Firma und sage, ey, dieses, das ist geil, wie das macht. Wie sauber ist denn hier die Werkstatt als Beispiel, ja, oder so? Wie kann ich das denn, wie kann ich das denn auf mich adaptieren? Und dann komme ich aber bei mir an und sage, es geht vielleicht bei uns nicht.
Genau, und das ist auch völlig fair. Ja. Also es funktioniert nicht alles überall gleich. Ja. Und das mit den Fehlern, mit dem Zuhören auch, was du sagst, man macht ja Fehler nicht mit Absicht. Man macht Fehler, weil man jung und unerfahren ist. Und wenn du dann Leute hast, denen du vertraust und wo du auch sagst, okay, hole ich mir nochmal eine Meinung zu ein oder wenn der das schon mal falsch gemacht hat, kann ich das auch mal benchmarken. Das ist ja unglaublich viel wert. Das ist ja auch, die meisten Firmen sind deswegen erfolgreich, weil sie sehr gute Neins haben und recht gute Ja's. Mhm. Ne? Also du musst ja gar nicht immer richtig liegen, du musst nur im Durchschnitt richtig liegen.
Ja, ja.
Und das sind sicherlich so ein paar Weisheiten, die ganz gut funktionieren. Sag mal, Paul, was machst denn du für dich? Also du hast jetzt ihr macht M&A. Die Firma hat schon eine relativ große Größe heute, die soll noch größer werden. Hast du irgendwie so Coaches für bestimmte Themen? Wie entwickelst du dich weiter?
Ja, ich entwickle mich weiter oder ich lasse mich coachen ein, zweimal im Jahr. Versuche das aber einzubetten, dass ich da auch unsere Jungs und Mädels dann mitnehme. Wenn du in so einer Handelsorganisation oder Händler bist, dann hast du grundsätzlich du hast verschiedene Ausbildungsstufen. Ich habe bei Mercedes beispielsweise jetzt jede Ausbildungsstufe, Verkaufsleiter, Spartenleiter, C-Manager und so weiter, da durchlaufen.
Bei Mercedes?
Das ist dann also bei Mercedes. So, das ist dann für Fremdgeschäftsführer, aber auch für Unternehmensnachfolge beispielsweise. Darüber macht man erstmal so den organischen, gebrandeten Teil, sage ich mal.
Krass.
Und selber machen wir das dann auch nochmal. Müsste ich tatsächlich viel mehr machen, weil durch die Dinge, die wir machen und dadurch, dass dieser Unternehmensteil oder diese Art Ausrichtung ja für alle neu ist, ist dieses Thema Benchmarking untereinander natürlich relativ schwierig. Also du kannst dich austauschen, aber da das Thema hinterfragen, und ich hinterfrage mich sehr viel selber dann für mich und gehe dann neue Wege und ordne mich, bin morgens immer sehr früh im Büro, mache dann erstmal nur für mich alles, was der Tag so bringt, habe meistens um 37, 8 Uhr dann alle meine Mails fertig und da bin ich dann geordnet, sage ich mal. Früher habe ich das gemacht, als ich nach Ständer gefahren bin, brauche ich einfach mal 2 Stunden im Auto, wo man dann die Sachen durchgeht. Das ist nur das Problem, kannst nichts aufschreiben, ne? Aber sonst das hilft mir schon im Moment ungemein. Also ich kriege mich gut im Moment noch geordnet, aber ich merke, man muss sich da Hilfe holen, hört sich scheiße an, ne?
Nö.
Nee, ist okay? Man muss sich da Hilfe holen? Okay.
Also wenig Coachings, vor allem wenig Einzelcoachings.
Ja.
Ne? Hast du so einen Coach, dem ich jetzt folge und der erzählt mir irgendwie rhetorisch und Führung und hin und her. Netzwerke, IPO, EO?
Also Netzwerke, nee, in die Richtung im Moment gar nicht.
Okay.
Also kommen immer wieder Ideen, wie man es machen kann, auch genannte. Aber vor allen Dingen ist das untereinander. Ich verbringe total gerne Zeit mit, jetzt mal dir stellvertretend für die Jungstruppe, aber auch noch ganz viele andere Truppen. In der Regel zeichnet sich auch ein Freundeskreis bei mir aus, dass die häufig auch älter sind, wo man dann ganz viel dann auch zuhört, sich austauscht, private Themen, aber dann auch die geschäftlichen mal durchspricht. Und da ist mir eigentlich egal, ob das ein Autohändler ist oder nicht, weil eigentlich geht es ja um die Sache, um die Erfahrung, um wie bist du in der Situation mit dem umgegangen, und da hilft mir tatsächlich, wenn du einfach nur, dieses Jahr hat es gefehlt, die 7 Tage da zusammen bist und dann einfach mal den Kopf frei kriegst und das dann machst.
Ja, andere Unternehmer, andere, genau.
Ja, das
Produkt ist total egal.
Das Produkt ist total egal. Und da geht es auch nicht darum, dass es bei allen gut läuft, sondern auch wenn es bei einem scheiße läuft, dann geht es ja um die Sache und wie baut man sich da selber auf. Und ich finde dieses Thema Mindset, ich bin grundsätzlich total positiv.
Ja.
Ich glaube, es läuft, also ich bin auch stolz auf, wenn was klappt, dann benenne ich es auch so, dass es gut ist und halt damit nicht hinter der Tür, ich posaune es nicht raus, aber ich finde das auch geil, wenn was klappt, und dann kann man auch stolz drauf sein. Andersrum, wenn es scheiße ist, sollte man auch ganz klar auch sagen, das ist Kacke, und das versuche ich auch in der Kommunikation auch mir gegenüber zu haben, aber auch dann gegenüber anderen in beide Richtungen, dass man einfach immer weiß, woran man ist. So.
Das hilft auch. Also Klarheit hilft, sowohl wenn es positive als auch negative Klarheit ist. Das ist mein
Learning. Also dieses Wischiwaschi da, wo man auch immer versucht, finde ich blöd. Man braucht nicht unfair sein, man braucht nicht fies sein. Ich stütze fast alles, oder ich versuche immer vieles auf Argumente zu stützen, die auch belastbar sind, ja, ob es jetzt Zahlen sind oder wie auch immer. Erfahrungen sind aber genauso für mich ein Argument, ja. Und finde ich einfach, dass man da klar sein sollte irgendwie.
Hast du für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen so ein Lifehack oder so eine Regel, an die du dich hältst, wo du gemerkt hast, damit komme ich eigentlich ganz gut durch den Tag, oder das mache ich grundsätzlich immer so und damit fahre ich total gut?
Also ich entwickle so viele neue Lifehacks, wo ich danach irgendwie 3 Monaten merke, das ist ein richtiger Kack-Lifehack.
Nee, die brauchen wir nicht.
Nee, brauchen wir nicht, ne? Nee, also ich sag mal, ich bin jetzt seit 5 Jahren im Betrieb. Also mein größter Lifehack war tatsächlich das Zuhören, sich mit den richtigen Leuten umgeben. Das hatte ich die ersten 15 Jahre meines, sag mal, wo ich jetzt aktiv, irgendwie nicht aktiv im Betrieb, aber ich sag mal, so alt bin, dass das passt. Mhm. Erst ja meinen Eltern zu verdanken, dass die mich mit den richtigen Leuten am Ende umgeben habe und jetzt die letzten 10 Jahre ich selber. Und das ist eigentlich, glaube ich, für mich das Wichtigste. Die richtigen Leute um sich herum haben, auch sich Auszeit dann gönnen. Für mich heißt Auszeit aber nicht, dass ich das Handy nicht dabei habe. Ich habe damit kein Problem und ich kann ganz gut abschalten einfach. Ich kriege mich da irgendwie cool runter abends, zum Glück im Moment noch.
Das wäre meine letzte Frage auch gewesen. Wie schaltet denn jemand wie du ab, der einen sehr vollen Tag hat? Also Yoga, Pilates, Laufen gehen, dann sagst du einfach, ey, wenn ich die Tür aufschließe.
Sag mal, guck mich mal an im Moment. Also ich habe auch mal Sport gemacht. Das muss auf jeden Fall besser werden. Also da habe ich auch so To-Dos, wo ich sage, das muss jetzt,
du kannst
mich jetzt, ich kann mich jetzt hier draußen hin, vielleicht nicht bei dir jetzt hier aufs Sofa legen, aber grundsätzlich habe ich kein Problem mit, zum Glück. Ich schlafe super.
Wirklich, also das ist alles tipptopp.
Ja, ich freue mich auch, mach toi toi toi, ja. Ne, hier auf Holz. Ne?
Genau.
Im Moment habe ich da gar keinen, aber ich weiß, dass man jetzt was tun muss. Du sagst ja auch, Ausgleich muss sein, auch wenn man es gerade vielleicht noch nicht hat, weil im Moment kommt die Energie, weil vielleicht auch so viel Cooles gerade ist, Neues, diese Energie, die kommt einfach. Aber man muss jetzt eigentlich die Schritte gehen, dass man, ich würde sagen, Sport ist eigentlich das, Sport und Freunde. Für mich ist wirklich das Thema unter Leuten sein, zusammensitzen, viel Scheiße labern tatsächlich dann nichts mit dem Geschäft, finde ich auch richtig cool.
Wollte ich gerade sagen, dann sitzt du auch in Menden, du bist ja da auch, seid ja sehr gut eingebettet, auch familiär. Das ist schon so, seine Kumpels vom Fußball, das Feierabendbier und so, das habt ihr schon alles noch, das ist auch Tradition.
Ja, also Stammtisch, wir schocken gerne. Also alles, was ich vorher, wenn es Flunkyball dann auf einmal da liegt, dann machen wir da auch das. Also das ist, und feiern gehen wir dann auch noch. Also das auch voll mitziehen auch in der Stadt, wir sind Kleinstadt, also wenn dann da die Azubis dann sind beispielsweise oder was, dann trinkst du ja auch zusammen das Bier an der Theke. Also einfach ein bisschen Ausgleich, Lockerheit und nicht so verklemmt dann sein, dann da fahre ich bis jetzt ganz gut mit, aber so einen richtigen Lifehack habe ich mir noch nicht entwickelt.
Ja, das kommt dann noch. Das
kommt dann noch, oder?
Ein bisschen,
ja,
Zeit.
Ich hoffe.
Paul, vielen, vielen Dank. Also wirklich sehr offen, unglaublich, was ihr da in 4 Generationen geschaffen habt. Ich glaube, also ihr habt scheinbar dann auch für jede Phase euch immer die richtigen Leute gesucht und dein Vater hat sich schon einen 2. Geschäftsführer reingenommen, super, ja, krasse Expansionsphase. Jetzt hat er das Glück, quasi einen Sohn zu haben, der sagt, ich will mich auch gerne um die Innovationsthemen kümmern, weil das, was ihr damals gemacht habt, das funktioniert ja bis heute, da will ich auch gar nicht rangehen, aber vielleicht gibt es so 2, 3 Sachen, die müssen wir uns quasi öffnen und damit könnten wir auch wieder zukaufen. Ja. Also auch cool, dass das so unglaublich gut klappt. Und eigentlich hört man ja auch aktuell die Wirtschaft in Deutschland sehr stöhnen und ächzen, aber das, ich glaube, da bist du auch vom Typ her so, du sagst, ja, wir können uns jetzt 3-mal darüber beschweren, aber am Ende des Tages, wir müssen es ja ändern, beschweren bringt nichts.
Ja, genau. Also da bin ich großer Verfechter von. Also klar, man kann es einmal benennen, ist scheiße, aber dann lass uns doch bitte erstmal alles ausprobieren, dass es gut wird. Ich finde diese extremen Entscheidungen ich bin großer Verfechter von, dass sich der Markt da irgendwie reguliert und sich seinen Weg findet. Ich finde von außen Dinge, die von außen reinkommen, Richtung bisschen blöd. Die Leistung, also Leistung einer Technologie oder was, wird überzeugen. Die Leistungsfähigkeit einer Technologierichtung, jetzt gerade mal auch was Verbrenner oder Elektro, diese Diskussionen, die ja im Raum sind, das wird, glaube ich, der Markt dann am Ende oder auch die Leistungsfähigkeit des Produktes regeln. Und deswegen, man kann sagen, es benennen, aber dann musst du nach vorne. Also ich habe da, hat glaube ich noch keinem geholfen, dann stehen zu bleiben.
Nee, es geht doch nach vorne.
Und nur immer der allererste sein, sagen wir auch, ist gar nicht, muss nicht unbedingt sein. Also in gewissen Themen macht das sicherlich Sinn, aber auch mal einen guten, geordneten 2. Schritt und dann auch mal zwischendurch zurücknehmen, das ist bei mir ganz wichtig, dass man da nicht überpaced, dass man auch mal dann mal 2 Projekte mal einmal kurz zurückstellt, um dann das andere mal einmal fertig zu machen, dass du dann auch mal irgendein Projekt mal abschließt, ne?
Ja, ansonsten verlierst du dich im Projektwust. Das ist ja auch schon einigen passiert. Läuft meistens dann nicht so gut.
Ja.
Tausend Dank, dass du da warst, Paul. Vielen, vielen Dank.
Danke, Markus. Hat Spaß gemacht.
Ja, hat's wirklich. Und ich schauen wir uns wiedersehen. Ne? Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Würde
das
mich ist
auch ein
freuen.
Bisschen Platz. Das ist eine große, große Strategie vor euch.
Ja.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wie immer kommentieren, liken und auch followen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine überaus erfolgreiche Woche und sage bis bald.